We are here encountering the Lampia. Nosferatu.
Nosferatu tönt dies Wort dich nicht an wie der mitternächtige Ruf eines toten Vogels. Hüte dich, es zu sagen, sonst verblassen die Bilder des Lebens zu Schatten. Spukhafte Träume steigen aus dem Herzen und nähren sich von deinem Blut.
Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die wenigsten von euch verstanden haben, was da in diesem Intro-Text gesagt wurde. Es war Nosferatu, tönt dies Wort dich nicht an wie der mitternächtige Ruf eines toten Vogels. Hüte dich, es zu sagen, sonst verblassen die Bilder des Lebens zu Schatten. Spukhafte Träume steigen aus dem Herzen und nähren sich von deinem Blut. Mit diesem Zwischentitel aus dem Film Nosferatu, Sinfonie des Grauens aus dem Jahr 1922 von Friedrich Wilhelm Murnau, begrüße ich euch, liebe Filmsündis, zur ersten Episode im Jahr 2025 zum Film Nosferatu, dem Remake. Ist es denn ein Remake? Das werden wir im Laufe dieser Folge herausfinden. Von Robert Eggers, gefeierter US-amerikanischer Regisseur von Filmen wie The Witch, The Lighthouse, The Northman. Und Nosferatu ist ein Herzensprojekt von ihm gewesen, seit er ein kleiner Junge war. Und nun konnte er dieses Herzensprojekt filmisch endlich umsetzen und den Klassiker Nosferatu neu verfilmt ins Kino bringen. Und ihr hört es vor allem den Hörenden aus der Schweiz, dürfte das ein bisschen komisch vorkommen, mich jetzt hier auf Hochdeutsch zu hören. Das hat einen einfachen Grund, weil im Verlauf dieser Folge werde ich einen Gast begrüßen dürfen aus dem hohen Norden. Es ist aber nicht einer, der hier bereits gehört wurde. Nein, in der ersten Folge der Filmsünder 2025 feiern wir sogar noch eine Premiere. Ein Gast, der bisher noch nicht hier zu Gast war, kennengelernt haben wir uns letzten Herbst. Und da haben wir schon vereinbart, dass wir auf meinem Kanal, auf dem Filmsünder-Kanal zusammen die Folge Nosferatu zu Nosferatu 2025 bestreiten wollen. Er kommt aber erst später hier dazu, weil wenn ich über Nosferatu, den neuen Nosferatu, sprechen möchte, dann muss man natürlich auch den Mythos Nosferatu noch einmal ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe ja in den Halloweeks in der Spezialserie zu Halloween 2023 schon über Nosferatu gesprochen, das Original aus dem Jahr 1922 und auch den Vampirmythos so ein bisschen umrissen. Und ich denke, dass wäre jetzt vielleicht nochmal angebracht für all diejenigen, die diese Folge nicht gehört haben. Und falls ihr eben jetzt meinem Hochdeutschen nicht zuhören möchtet, dann könnt ihr auch ganz bequem einfach diese Folge anmachen und die ganzen Ausführungen zum Vampirmythos und Nosferatu von 1922 auf Schweizerdeutsch genießen. Und das wird jetzt relativ lustig, denke ich jetzt mal, weil ich habe meine Notizen von damals hervorgekramt und die habe ich logischerweise damals auf Schweizerdeutsch verfasst. Und ich bin gespannt, ob es mir jetzt gelingt, das hier simultan ins Hochdeutsche zu übersetzen. Also wenn da orthografisch und grammatikalisch nicht alles korrekt sein sollte, jetzt in den nächsten paar Minuten, dann entschuldigt mich, dann liegt es definitiv daran, dass ich hier spontan aus dem Schweizerdeutsch ins Hochdeutsche übersetze. Gut, ich denke, halt, nein, was noch wichtig wäre, wenn ihr jetzt dieses Vorgeplänkel überspringen wollt, dann könnt ihr unten in der Folgenbeschreibung auf Spotify oder auch auf iTunes findet ihr die Kapitelmarken, wo angegeben ist, wo ihr was findet. Und wenn ihr gleich zur Besprechung des aktuellen Nosferatu-Films springen möchtet, dann könnt ihr das da unten auswählen und sogleich zu der Besprechung springen. So, jetzt wäre alles gesagt, Vorgeplänkel abgeschlossen, wir können loslegen.
Camera speed.
Down production, take one.
Action!
Ja, schön, diese Musik nochmal zu hören aus dem Trailer Zum ersten Nosferatu aus dem Jahr 1922, habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich denke, es ist angekommen. Bevor wir aber auf diesen Film noch etwas genauer zu sprechen kommen, möchte ich nochmals auf den Vampirmythos ein bisschen eingehen. Vampire, das sind ja diese blassen Wesen, untot, die durch Knoblauch, Kruzifixe abgeschreckt werden und die mit Silberkugeln, einem Pfahl durchs Herz oder Sonnenlicht getötet werden können. Wie man eigentlich genau zum Vampir wird, da gibt es ganz unterschiedliche Mythen, beziehungsweise das Urwesen, der erste Vampir, wie der genau entstanden ist, das ist noch schwierig nachzuvollziehen. Heute ist dieser zuerst gestorben und dann durch einen Fluch wieder auferstanden oder war er schon zu Lebzeiten verflucht und dann nach dem Tod wieder auferstanden. Wir wissen es nicht so genau. Was man aber so ein bisschen verorten kann, ist der erste bekannte angebliche Vampir. Der ist stammt aus dem Gebiet des heutigen Kroatiens in einem Dorf, das damals noch zur Republik Venedig gezählt hat. Ein Bauer, der 1652 gestorben ist und kurz darauf dann aus seinem Grab gestiegen sein soll und das Dorf tyrannisiert hat. Später kam dann noch der Mythos mit dem Bluttrinken dazu, der ja natürlich sehr eng verbunden ist mit dem ganzen Vampirmythos. Blut ist ja der Saft des Lebens und den möchten die Vampire den Menschen eben aussaugen. In diesem Zusammenhang muss man natürlich auch die berühmt-berüchtigte Elisabeth Báthory erwähnen, eine ungarische Adlige, die im Blut von hunderten jungen Frauen gebadet haben soll, damit sie selber jung bleiben konnte. Heute ist das aber mehr ein Gerücht, dieses angebliche Baden im Jungfrauenblut, das soll auch nicht wirklich was mit der Entstehung zu tun haben, dieses Vampirmythos in Osteuropa. Man kann aber auf jeden Fall sagen, dass der Vampirmythos über viele verschiedene Kulturen verbreitet wurde und bis heute gibt es eine Vielzahl an Referenzen in der Kunst, Literatur, in der Musik oder natürlich auch in der Filmlandschaft. Ja, man könnte jetzt da noch stundenlang referieren über diesen Vampirmythos, da seien nur ein paar wichtige Eckpunkte zusammengefasst. Und deshalb möchte ich jetzt gerne eben auf diesen Film zu sprechen kommen, der den Vampirmythos sozusagen als erstes so richtig auf die Leinwand gebracht hat. Nosferatu, der älteste Vampirfilm, kommt aus Deutschland, hat 2022 das 100-Jahr-Jubiläum gefeiert. Regie geführt hat, wie ich schon gesagt habe, Friedrich Wilhelm Murnau. Er hat sich da ganz frei und frivol an der Vampirgeschichte par excellence bedient, am Roman von Bram Stoker, Dracula aus dem Jahr 1897. Und Murnau, der wird als Regisseur des expressionistischen Films, wird der gehandelt. Und da zitiere ich gerne nochmal oder möchte ich nochmal gerne auf die Definition eingehen, die man im Filmlexikon der Universität Kiel findet. Also es ist gar nicht so einfach, den expressionistischen Film oder den Film des deutschen Expressionismus zu definieren. Nicht ganz so einfach, wie das bei klassischen Hollywood-Genres gemacht werden kann, weil es sind sehr heterogene Filme. Da als Paradebeispiel wird vielfach das Kabinett des Dr. Caligari erwähnt, der vor allem Merkmale aufweist, an denen man den expressionistischen Film festmachen kann. Die deutsche Filmwissenschaftlerin Lotte H. Eisner hat das auf jeden Fall in den 1950er Jahren so definiert. Sie sprach von einem sichtbaren Einfluss vom expressionistischen Theater und der bildenden Kunst auf Filmarchitektur, Kostüm und Schauspiel. Und das filmische Sujet ist ähnlich wie die expressionistische Literatur. Und man spricht vom expressionistischen Film, vor allem von Filmen, die im Zeitraum zwischen 1910 und 1930 entstanden sind. Grundsätzlich sind die Filme von der Geschichte her, die sie erzählen, grundverschieden. Es gibt aber Ähnlichkeiten beim Einsatz von Licht und Schatten. Sehr kontrastreich sind diese Filme. Eisner sagt dem das berühmte Hell-Dunkel des deutschen Films, erwähnt explizit auch das ausdrucksstarke Schauspiel von den Schauspielerinnen und Schauspielern. Hier noch ein kleiner Einschub von mir selbst, wie ich das interpretiere, dieses expressionistische Schauspiel, weil man ja damals vor allem mit Bühnenschauspielerinnen und Schauspielern gearbeitet hat und die natürlich, die es sich gewohnt waren, auf der Bühne sehr ausdrucksstark zu Schauspielern, was ja vielleicht beim Film nicht mehr ganz so nötig ist, aber gerade auch bei Nosferatu sieht man das ganz gut, dieses sehr ausdrucksstarke Schauspiel. Und natürlich musste man mit diesem Schauspiel auch kompensieren, dass man ohne Ton und ohne Dialoge arbeiten musste. Ja, es war jetzt ein bisschen herumgeeiert, es ist mir bewusst, aber es sollte ein bisschen helfen, um sich klar zu werden, was mit expressionistischem Film genau gemeint ist. Witzigerweise, dazu komme ich vielleicht später dann in der Besprechung zu Nosferatu 2025 noch zu sprechen, Robert Eggers, also der Regisseur des neuen Nosferatu, der hat ja intensive Recherche betrieben für diesen Film. Also macht er für jede seine Filme, gehört, glaube ich, auch zu seinen Lieblingsarbeiten, wenn er einen Film vorbereitet. Die ganze Recherche ist auch nach Norddeutschland gereist und hat da ganz viele Notizen von Murnau studiert zum Film Nosferatu aus den 20ern und hat dabei herausgefunden, dass Murnau gar nicht beabsichtigt hat, einen expressionistischen Film zu machen, sondern er hat sich sehr stark an der Romantik orientiert, also unter anderem auch an Gemälden von Caspar David Friedrich, der ja der deutsche Maler der Romantik gewesen ist. Ich denke da zum Beispiel an den Wanderer über dem Nebelmeer. Dieses Gemälde habt ihr sicher schon gesehen. Ob das stimmt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat der NDR dazu einen schönen Artikel geschrieben, den ich euch auch verlinke, natürlich wie immer in den Shownotes.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Friedrich Wilhelm Murnau war einer der wichtigsten deutschen Regisseure aus dieser Zeit. Viele Filme, die er gedreht hat, die kann man heute leider nicht mehr anschauen, weil sie verschollen sind. Wäre mit Nosferatu beinahe auch passiert, aber dazu mehr. Zum Glück ist Nosferatu nach wie vor verfügbar. Sogar auf YouTube könnt ihr diesen Film ansehen. Dazu auch eben, ich habe es vorhin schon eingespielt, die Quellen findet ihr in den Shownotes. Ich habe mir diesen Film jetzt auf Blu-ray besorgt für diese Besprechung heute. Die Blu-ray stammt aus dem Jahr 2021, beziehungsweise es ist eine Restauration für die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, die 2006 gemacht wurde. Die Grundlage dazu war eine viragierte Nitrokopie der Cinémathèque Française Paris aus dem Jahr 1922 mit französischen Zwischentiteln. Sequenzen, die gefehlt haben in diesem Film, wurden aus einer Safety-Kopie vom Bundesfilmarchiv aus dem Jahr 1939 gezogen. Zudem wurde die Originalmusik rekonstruiert aus dem Jahr 1921, eingespielt vom Rundfunksinfonieorchester Saarbrücken. Also da sind zum Beispiel Stücke enthalten von Giuseppe Verdi oder Georges Bizet. Also das wäre die Version, auf die ich mich hier beziehe. Und das wäre noch so ein bisschen Nerdwissen für die, die es interessiert. Was speziell war an Nosferatu, an diesem Film, man hat auf viele Außenaufnahmen gesetzt, was damals sehr ungewöhnlich war für den deutschen Film, da man damals eher auf gebaute Kulissen gesetzt hat, aber hier Murnau ist wirklich in die Natur rausgereist und hat wirklich an originalen Drehorten gefilmt. Auch Tiere und Pflanzen spielen eine ganz wichtige Rolle in diesem Film, deshalb auch eher so der romantische Bezug wahrscheinlich, wie Eggers in den Notizen von Murnau herausgefunden hat. Vielleicht muss ich doch noch kurz auf die Handlung eingehen, wenn ich hier schon großartig über Nosferatu spreche. Also wahrscheinlich kennen die meisten von euch die Handlung. Wir haben ein junges Ehepaar, das Ehepaar Hutter, Thomas und Ellen. Thomas wird von seinem Chef nach Transsilvanien geschickt, um dort einen Deal abzuschließen mit einem transsilvanischen Grafen, der eine Immobilie in der fiktiven deutschen Stadt Wisburg erwerben möchte. Und als Hutter dort ankommt, merkt er schon, dass da irgendetwas nicht ganz mit rechten Dingen zu und her geht. Der Graf, der ihn begrüßt, dieser Orlok, ist ein etwas zwielichtiger Geselle, er wirkt etwas gruselig, sein Äußeres, er hat eine Glatze, spitze Ohren, zwei spitzige Zähne vorne an der Schaufel. Und als sie diesen Deal abschließen möchten mit dieser Immobilie, fällt Orlok ein Foto auf der Ehefrau von Hutter und fühlt sich sofort zu ihr hingezogen und möchte dieses Objekt der Begierde für sich gewinnen. Und deshalb reist er dann nach Wisburg. Möchte Hutter eigentlich im Schloss festhalten. Dieser kann aber fliehen und geht ebenfalls zurück nach Wisburg. Und dort nimmt dann die Handlung ihren Lauf, wo sich dann auch herausstellt, dass dieser Graf Orlok eben ein Vampir ist. Um diesen Stoff 1922 auf die Leinwand zu bringen, hat Murnau ebenfalls auf visuelle Effekte gesetzt, natürlich ein bisschen in einer anderen Form, als wir sie heute kennen. Er hat zum Beispiel Zeitraffer-Effekte eingesetzt, zum Beispiel für die Kutschenfahrt am Anfang, als Hutter von der Kutsche abgeholt wird und dann zum Schloss des Grafen transportiert zu werden. Und witzigerweise wollte Murnau damit eine gruselige Atmosphäre schaffen. Heute natürlich bringen wir diese Zeitraffer-Effekte eher so mit Komödiantischem in Verbindung, weshalb der Film an manchen Stellen jetzt, wo ich ihn wieder gesehen habe, manchmal ein bisschen unverhofft komisch wirkt. Er hat auch mit Negativbildern gearbeitet, damit der Wald, den er dort zeigt, wie ein Geisterwald wirkt. Mit Doppelbelichtung hat er gearbeitet, über Blendungseffekte, um damit die Illusion zu schaffen, dass der Vampir durch Türen gehen kann. Und wenn wir schon von diesem Vampir sprechen, muss man noch etwas genauer auf ihn eingehen, weil er unbestritten das Highlight ist von diesem Film Nosferatu. Graf Orlok, gespielt von dem dazumal noch eher unbekannten Theaterschauspieler Max Schreck, der gelebt hat von 1879 bis 1936, ist also 56 Jahre alt geworden, hieß mit vollem Namen Friedrich Gustav Max Schreck und man geht heute davon aus, dass er sich den Namen Max Schreck selber gegeben hat, um ein bisschen mysteriöser zu wirken. Man hat auch gar nicht so viel von ihm mitbekommen. Ich denke, er hat auch nicht groß das Rampenlicht gesucht, so wie ich gehört habe. Jetzt auch in meinen Recherchen herausgefunden habe, hat er es vorgezogen, lieber in der Natur zu wandern, als sich da im Rampenlicht zu suhlen und mit seiner Bekanntheit zu hausieren. Natürlich ist dieser Graf Orlok ikonisch geschminkt. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Ein bleiches Gesicht, eine Glatze, spitze Ohren, Vampirzähne. Eben wie nicht wie später diese Eckzähne, diese Spitzen, sondern eben vorne an der Schaufel befestigt wurden, sodass er eher aussieht wie ein Nagetier als ein eleganter, gentlemanhafter Vampir, wie ihn dann später gesehen haben, verkörpert zum Beispiel von Bela Lugosi in der Dracula-Verfilmung aus den 1930er Jahren oder dann noch später verkörpert von Christopher Lee in den Hammer-Produktionen in den 50ern und später dann auch noch. Auf jeden Fall eine sehr einprägsame Erscheinung, dieser Max Schreck als Graf Orlok und auch der ganze Film, der hat heute doch noch seine Wirkung und hat er auch nicht verloren. Auch jetzt, 2 Jahre nachdem ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, habe ich durchaus genossen, diesen Film nochmal zu schauen. Ist aus meiner Sicht nach wie vor sehr kurzweilig und würde ich allen empfehlen, die Stummfilmen und auch Schwarz-Weiß-Filmen nicht ganz so abgeneigt sind, da mal einen Blick reinzuwerfen. Es gibt natürlich ganz viele Fakten zu diesem Film und seine Bedeutung. Ich wiederhole hier nur ein paar ganz wichtige, wie ich finde, damit es nicht zu arg ausartet hier an Informationen. Im Kino lief er dann 1922, erst 47 Jahre später dann zum ersten Mal im Fernsehen. Beim Erscheinen hat er vorwiegend positive Kritiken erhalten. Kritische Stimmen haben beanstandet, dass er zu wenig gruselig ist, weil der Vampir zum Beispiel zu hell ausgeleuchtet wurde. Teilweise haben schon damals die Leute den Humor gesehen in der Art und Weise, wie Max Schreck den Vampir gespielt hat und wie das Ganze inszeniert wurde. Ja, wie ich schon gesagt habe, war es im Endeffekt einfach die Geschichte aus dem Roman Dracula von Bram Stoker, dem irischen Schriftsteller. Natürlich heute der wahrscheinlich bekannteste Vampir in der Popkultur. Der Roman ist Ende des 19. Jahrhunderts erschienen. Eine Zusammenstellung war das von Bram Stoker aus fiktiven Reiseberichten, einem Logbuch und Tagebucheinträgen, Zeitungsberichten, Briefen und so weiter. Also er hat nicht einen normalen Roman verfasst, sondern eben so, hat es so zusammengestellt, als wäre es tatsächlich so oder hätte es tatsächlich so passieren können. Die Rahmenhandlung von Dracula ist natürlich ziemlich ähnlich, wie sie Murnau dann in seinem Film Nosferatu umgesetzt hat. Es geht um einen transsilvanischen Grafen mit dem Namen Dracula, der sich ein Haus kauft, hier im Original in London. Für das reist der Rechtsanwalt Jonathan Harker nach Transsilvanien, um die Verträge zu unterschreiben mit Dracula. Dabei verliebt sich Dracula eben in das Bild von Harkers Verlobten Mina. Es stellt sich dann heraus, dass Dracula ein jahrhundertealter Vampir ist. Der reist dann nach London und sorgt im Umfeld von Harker und Mina für Schabernack. Später kommt dann noch der holländische Gelehrte Abraham van Helsing dazu. Der hilft diesem Dracula, das Handwerk zu legen. Was in Nosferatu gemacht wurde, es wurden die Namen abgeändert, die Handlung ganz leicht, manche Figuren wurden zusammengelegt. Man hat zum Beispiel Ellen eben, die Frau von Hutter, der ja ganz klar an Jonathan Harker angelegt ist, aber Ellen wurde aus zwei Figuren zusammengewürfelt, aus Mina, also der Verlobten von Harker, und auch aus der besten Freundin von Mina, der Lucy. Und so wollte man irgendwie umgehen, sich die Rechte sichern zu müssen für die Geschichte von Dracula, was dann im Endeffekt nicht gelungen ist, weil die Witwe von Bram Stoker hat dann erfahren, 1922, dass da in Deutschland ein Filmpremiere feierte, der die Geschichte nacherzählt, die Dracula-Geschichte, die ihr verstorbener Mann verfasst hat. Und da gab es natürlich einen Rechtsstreit, den sie gewonnen hat. Und im Nachgang mussten daher alle Kopien von Nosferatu zerstört werden. Hätten zerstört werden müssen, weil diverse Kopien bereits den Weg ins Ausland gefunden haben. Heute müssen wir sagen glücklicherweise, weil deshalb kommen wir auch immer noch in den Genuss dieses wunderbaren Stücks Filmgeschichte. Produziert wurde der Film von einem Herrn namens Albin Grau, dem auch Okkultismus nachgesagt wurde. Leider aber war Nosferatu ein finanzieller Flop, weshalb das Filmstudio, das ihn produziert hat, Prana Film, darauf pleite gegangen ist. Unter anderem auch deshalb, weil das große deutsche Filmunternehmen UFA nicht wollte, dass Nosferatu in großen Kinos läuft, und daher konnte er nur in kleinen Kinos gezeigt werden. Wie gesagt, der Film hat trotzdem, dass alle Filmkopien ab 1925 hätten zerstört werden müssen, den Weg ins Ausland gefunden, unter anderem in die USA, wo er als Public Domain galt, also weil dort kein Copyright beantragt wurde. Und ab den 1980er Jahren wurde Nosferatu bereits restauriert und immer wieder nachbearbeitet. Ich habe es eingangs gesagt, mittlerweile eine Version aus dem Jahr 2021 ist vorhanden auf Blu-ray. Und übrigens wird auch der Film in Deutschland, habe ich gehört, auch immer wieder gezeigt im Kino mit Live-Orchester, das die musikalische Untermalung live dazu spielt. So, ich denke, das sind ein paar wichtige Eckdaten und Eckpunkte zum Film Nosferatu von 1922. Was noch wichtig ist, 1979 gab es unter der Regie des deutschen Filmemachers Werner Herzog ein Quasi-Remake in ganz großen Anführungszeichen, weil Herzog selbst gesagt hat, er habe kein Remake gedreht, sondern eine Hommage an Murnaus Nosferatu. Was da auffällt, ist auch, dass Werner Herzog die originalen Namen aus dem Buch von Bram Stoker verwendet hat. Also Klaus Kinski spielt da also nicht Graf Orlok, sondern Graf Dracula. Isabel Adjani spielt nicht die Ellen, sondern die Lucy. Die Verlobte von Jonathan Harker, der hier verkörpert wurde von Bruno Ganz. Im Gegensatz zu Murnau, der Nosferatu in der deutschen Stadt Lübeck gedreht hat, hat Herzog in der niederländischen Stadt Delft vor allem gedreht. Und sein Film ist beinahe expressionistischer angelegt als das Original von Murnau. Er hat sich auch viel Zeit genommen bei den Landschaftsaufnahmen, die Reise von Harker, also Hutter in Anführungszeichen, die wurde auch viel ausführlicher gezeigt, nimmt einen sehr großen Teil ein in diesem Film. Der Rest aber, ja, mir kam es ein bisschen so vor, muss ich zugeben, rein optisch, auch so die Sets und so, das Schloss von Graf Dracula hier, kam mir ein bisschen vor wie eine Mischung aus Tanz der Vampire und der Räuber-Hotzenplotz-Verfilmung aus den 70er Jahren. Wer den Film gesehen hat, weiß vielleicht, was ich meine. Wie schon gesagt, Klaus Kinski spielt Orlok bzw. Dracula. Herzog wollte ihn unbedingt, die beiden haben ja etliche Male zusammengearbeitet. Herzog war wahrscheinlich einer der wenigen, der mit Kinski irgendwie umzugehen wusste, aber auch im Regiekommentar sagt Herzog, dass es mit Kinski jeden Tag Probleme gegeben hat. Er hat rumgebrüllt, Mobiliar zerstört, also so wie man ihn kennt halt oder was man über ihn erfahren hat im Nachhinein. Dazu möchte ich eigentlich gar nicht mehr viel mehr sagen. Sonst, wie gesagt, ist es eher eine Hommage an Murnaus, Nosferatu. Es gibt Elemente, die bei Herzog auch wiederzufinden sind. Ganz schön finde ich das Symbol der Ratten, also die Ratten, die mit Orlok oder hier in diesem Fall mit Dracula aus Transsilvanien nach Deutschland reisen, nach Wisburg und die Pest über diese Stadt bringen. Und wie schon im Original, auch wie auch hier, haben sie mit richtigen Ratten gearbeitet, aber eben Leute, also ja, wir befinden uns Ende der 70er Jahre, das ist nicht verwunderlich, dass mit diesen Tieren wahrscheinlich nicht so umgegangen wurde, wie man sollte, hört man auch im Regiekommentar. Es wurden um die 6000 Ratten eingeführt nach Holland. Und interessanterweise hatte die Stadt Delft zuvor eine Plage, eine Rattenplage. Deshalb hätte es ein bisschen Überzeugungsarbeit benötigt von Seiten Herzog, dass es überhaupt in die Stadt einführen durfte. Es wurde ihm aber dann gestattet, was mich persönlich ein bisschen erstaunt hat, aber auch interessant. Ja, viel mehr muss man zu diesem Film gar nicht sagen. Die Geschichte relativ ähnlich mit ein paar Abweichungen. Zum Beispiel wird der Vampir hier ein bisschen menschlicher dargestellt, innerlich zerrissen. Man sieht diesem Vampir an, dass er leidet darunter, dass er keine Liebe mehr erfährt seit Jahrhunderten. Das wurde von Kinski, das muss man ihm einfach zugestehen, sehr überzeugend rübergebracht. Wir haben den Jonathan, also den Bruno Ganz hier, der während einem großen Teil des Filmes sich im Prozess befindet, zu einem Vampir zu werden. Das unterscheidet sich ebenfalls vom Original, so dass er dann am Ende wirklich noch zum Vampir wird und überlebt, was auch ein Novum war und auch beim neuen Nosferatu so nicht stattfindet. So, ich denke, ja, es wird sicher noch Parallelen geben, über die wir dann sprechen können später in der Diskussion zum neuen Nosferatu. Ein Film, den ich noch erwähnen möchte, der erschien dann 21 Jahre später, Shadow of the Vampire, über den habe ich in der Halloweeks-Folge von 2023 auch kurz gesprochen. In dem spielt John Malkovich den Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau und ein wunderbarer Willem Dafoe spielt Max Schreck. Und der Film spielt während den Dreharbeiten zum ersten Nosferatu in den 1920ern und porträtiert diese Dreharbeiten natürlich nicht sinngemäß, sondern bringt da den Twist mit rein, dass Max Schreck ein echter Vampir gewesen sein soll, der von Murnau engagiert wurde, was natürlich zu gruseligen und mysteriösen Szenen während den Dreharbeiten führt. Also eine wunderbare Idee, diese Dreharbeiten so umzusetzen, filmisch im Jahr 2000. Deshalb würde ich allen, die sich für die ganze Nosferatu-Geschichte etwas begeistern können, unbedingt diesen Film auch mal zu schauen, Shadow of the Vampire aus dem Jahr 2000. Und so viel wäre eigentlich so das Vorgeplänkel von meiner Seite. Ich möchte ja nicht schon zu viel Zeit verlieren und euch die Ohren voll quatschen vor dem eigentlichen Thema. Und deshalb würde ich an dieser Stelle eigentlich gerne überleiten und meinen heutigen Gast begrüßen. Ja, und dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen als herzlich willkommen, Paul, zu deiner Premiere bei den Filmsündern.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass es klappt. Ich habe es eingangs schon gesagt, wir haben uns in Kassel kennengelernt am Redaktionstreffen des Telestammtischs, der deutsche Podcast, der hier in diesem auf diesem Kanal auch schon mehrmals Thema gewesen ist, vor allem dank dem Stu, weil der schon hier zu Gast war. Es waren ganz viele tolle Leute dort in Kassel, unter anderem eben Stimmen, die ihr hier schon gehört habt, Stu, Andi und Kühne, aber auch der Sven und der Werner, die bei der Robert De Niro-Folge schon mal einen Schnipsel geschickt haben, viele andere und eben du, Paul. Und ich habe dir damals ja schon angekündigt, dass ich mit dir gerne was über Nosferatu machen würde. Und du hast gar nicht lange überlegt, sondern gesagt, klar.
Ja, gerne.
Es war ein bisschen ein Running Gag dieses Wochenende, dass man dir ja unterstellt hat, dass du nur Arthouse-Filme schaust. Und du dich über die viel zu oft vorkommenden Diskussionen über die Fast and Furious-Reihe ein bisschen aufgeregt hast. Du hast schon den Ruf ein bisschen eher auf künstlerische Werke zu stehen. Ist das korrekt, wenn man das so sagt?
Ja, aber ich finde es furchtbar, wenn man sagt, dass ich nur Arthouse schaue, denn ich hasse den Begriff Arthouse, weil es für mich nichts, also ich finde den so, ich mag den gar nicht. Der ist so schwammig, der kommt natürlich auch mit so einer gewissen Klischee-Erwartung mit alles Mögliche daher. Das mag ich gar nicht. Ich sag lieber, ich schaue halt gute Filme.
Da kann man sich sehr viel darunter vorstellen. Aber man kann schon sagen, mit einem künstlerischen Anspruch so ein bisschen oder.
Ja, das schon. Also grundsätzlich schaue ich alles. Ich mag vor allen Dingen Kino aus allen verschiedenen Winkeln der Welt. Also ich schaue mir auch gerne was wirklich aus den kleinsten Winkeln, was von den Philippinen oder was von sonst woher an. Sehr gerne auch mal was in Schwarz-Weiß. So, das sind schon meine Sachen. Also so dem großen Blockbuster-Kino, dem bin ich jetzt nicht so unbedingt zugeneigt.
Okay, und deshalb bist du hier auch richtig heute. Deshalb habe ich dich auch eingeladen und gefragt, ob du hier mitmachen möchtest. Vielleicht, dass man sich noch ein bisschen etwas darunter vorstellen kann, jetzt, wenn wir auf das Filmjahr 2024 zurückschauen, was waren da so deine Favoriten, damit man, was du filmisch bevorzugt, so ein bisschen einordnen kann?
Ich nenne mal so drei Filme, die ich sehr mochte vom letzten Jahr, waren All We Imagine Is Light von Payal Kapadia, ein indisches Filmdrama um drei Frauen, die in Mumbai leben und die da mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert werden. Dann mochte ich sehr Green Border von Agnieszka Holland, der, wie ich finde, total untergegangen ist letztes Jahr, der die Situation von Geflüchteten an der polnisch-belarussischen Grenze schildert. Und ich mochte auch zum Beispiel den neuen Film von Hayao Miyazaki, also aus dem Studio Ghibli, Der Junge und der Reiher, sehr gern, der ja am Anfang des letzten Jahres erschienen ist, für mich aufgrund seines deutschen Kinostarts 2024 aber noch zu dem Jahr irgendwie mit dazu zählt. Das sind so drei Filme, die mir letztes Jahr gut gefallen haben, aber es gab noch sehr, sehr viele mehr.
Ja, aber da kann man sich auf jeden Fall was darunter vorstellen. Du bist ja ein etwas oder ziemlich jüngeres Baujahr als ich. Also ich denke, uns trennen wahrscheinlich mindestens 10 Jahre. Wie bist du eigentlich so auf die Filmleidenschaft gekommen? Wurde dir das so in die Wiege gelegt? Waren deine Eltern ebenfalls oder sind deine Eltern ebenfalls filmbegeistert? Oder wie ist das bei dir so entstanden?
Das kann ich gar nicht so genau beantworten. Also von meinen Eltern kommt's nicht. Die schauen tatsächlich gar keine Filme. Ich habe aber auch jetzt auch nicht irgendwelche Geschwister, die mich irgendwie an das Thema rangeführt hätten. Es ist tatsächlich einfach gewachsen. So ein bisschen auch während des Studiums, wo so ein bisschen viel Zeit auch gefördert durch die Pandemie, wo nicht viel an großen Freizeitaktivitäten so übrig blieb. Und da bin ich da sehr reingewachsen. Aber ich bin da vor allen Dingen selber reingewachsen durch die verschiedensten, ja, selbst Filme, und wenn man sich den einen Film anguckt, dann stößt man aufs nächste und dann gräbt man immer tiefer oder man lernt Filmschaffende kennen und dann geht es immer weiter und weiter, liest etwas dazu, beschäftigt sich damit und dann stößt man auf immer größere Filmbereiche, Genre, Filmschaffende, und ja, so bin ich jetzt hier.
Ja, wunderbar. Und den Weg zum Telestammtisch hast du wie gefunden?
Ich hatte irgendwann mal einen Film in der Sneak gesehen, in der Sneak Preview, und hatte dazu einen Kommentar auf Instagram verfasst. Und daraufhin ist der liebe Andi, der Chef vom Telestammtisch, auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich denn nicht gerne über diesen Film reden möchte, zu einer Zeit, wo der Telestammtisch wirklich noch fast alle Kinoneustarts besprochen hat. Und ja, wahrscheinlich war er der Erste oder war ich der Einzige oder der Erste, den er gefunden hat, der diesen Film auch gesehen hat, und dann hat er mich dazu angefragt. Es hat dann noch nicht geklappt, aber dadurch bin ich dann so ein bisschen da reingerutscht und habe mittlerweile komme ich gar nicht so viel mehr beim Telestammtisch dazu, weil ich lieber über Filme schreibe mittlerweile, als mich jetzt ausführlich oder teilweise gar nicht die Zeit habe, mich dann noch ausführlich darüber zu unterhalten. Also ich schreibe jetzt auch viel über Filme, aber genau so bin ich da zum Telestammtisch gekommen.
Okay, wo du deine Filmkritiken schriftlich veröffentlichst, da werden wir sicher am Schluss noch kurz drauf zu sprechen kommen und das auch verlinken. Zuerst möchten wir aber natürlich zur Arbeit kommen, zu Nosferatu 2024. Ist ja witzig, eben weil dir dein Ruf ein bisschen vorausgeeilt ist, dass du eher künstlerische Filme, ich sag's jetzt einfach so und mache ganz große Anführungszeichen, schaust, erschien mir das als die richtige Wahl für dich, einmal hier auf diesem Kanal stattfinden zu lassen. Bevor wir aber über Nosferatu 2024, ist ja eigentlich erschienen bei uns 2025, deshalb werde ich auch weiterhin 2025 sagen. Man muss natürlich zuerst auf den Film aus dem Jahr 1922 zu sprechen kommen, der das alles losgetreten hat. Wie bist du zu diesem Film gekommen? Ist ja über 100 Jahre alt und wir wissen jetzt schon, du magst Stummfilme, auch Schwarz-Weiß-Filme, aber eben dieser Nosferatu ist ja doch nochmal so ein anderes Kaliber.
Ja, es ist einer der Filme, auf die man zwangsläufig stößt, wenn man sich mit Weltkino oder so auseinandersetzt. Vor allen Dingen auch dann mit dem deutschen Kino, wovon ich wie viele oder die mit hat ja nicht so einen guten Ruf und ich bin jetzt auch ehrlich gesagt kein großer Fan, aber zumindest auf Nosferatu oder auf Metropolis, auf Dr. Caligari und so, zumindest aus die, also speziell jetzt aus auf die Filme aus dem Weimarer Kino, da stößt man zwangsläufig irgendwie drauf und dann war es auch nur eine Frage der Zeit, bis ich mir den angeschaut habe. Und ich habe ihn jetzt auch mehrmals gesehen und ja, ich finde den auch gut, wenngleich es auch nicht der oder mein Lieblingsfilm aus dieser Schaffensperiode ist, aber ich finde den schön.
Also das ist nicht rein aus einem filmtechnischen Interesse, schaust du diesen Film an, sondern er hat wirklich auch einen Unterhaltungswert für dich.
Ja, für mich hat der, ich finde den sehr, ja, stimmungsvoll und auch sehr, ja, unterhaltsam, wenn du so möchtest auch, ja.
Es ist ja so, dass dieser Film, es war nicht der erste Horrorfilm, wir hatten ja zum Beispiel auch schon den Golem oder die Golem-Reihe in den 20er Jahren oder ich glaube auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde wurde sogar schon früher verfilmt, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall nicht der erste Horrorfilm, aber der erste Film, der mit diesem Vampir-Mythos sich intensiver befasst hat, wo wir heute etliche Ausgeburten haben im Kino. Wie ist deine persönliche Beziehung so zu Vampirfilmen allgemein, wenn du mal abseits von Nosferatu so auf deine persönliche Filmhistorie blickst?
Tatsächlich nicht. Also die Verbindung zu Vampirfilmen ist bei mir jetzt nicht so eng. Ich mag einiges aus dem zeitgenössischen Kino, also ich mag zum Beispiel Jarmusch's Only Lovers Left Alive oder A Girl Walks Home Alone at Night, was jetzt ja eher so modernere Filme sind, die sich so mit Vampiren, aber auch so mit Vampiren in der Moderne beschäftigen. Ansonsten war ich, was diese Gestalten angeht, eher auf der Seite Frankenstein. Also ich finde auch die alten Frankenstein-Filme beziehungsweise Frankensteins Braut herausragend gut. Und da war jetzt Nosferatu oder dann halt alles mit Dracula oder so, das, was in meinen Augen oder auf das, was ich immer wieder gestolpert bin, habe ich mitgenommen, aber ich war nie so tief drin in der Lore oder in dem Ganzen.
Aber die Faszination, denke ich jetzt mal, eben du hast Frankenstein angesprochen, Dracula und Frankenstein werden ja meist so ein bisschen in einem Atemzug genannt. Beide haben überdauert, über die Jahrzehnte sind im Kino immer wieder umgesetzt worden. Bei Dracula ist es ja nochmal so ein Spezialfall im Zusammenhang mit Nosferatu, weil ja dieser Film eigentlich gedreht wurde, weil man die Dracula-Geschichte verfilmen wollte, hat sich dann dazu entschieden, weil man die Rechte umgehen wollte oder das rechte Problem, die Namen zu ändern, die Geschichte ganz leicht abzuändern, dass genau diese Version, die ja eigentlich so aus der Not heraus entstanden ist, jetzt auch über die Jahrzehnte immer wieder im Kino stattgefunden hat, ja auch das ist ja eigentlich beeindruckend. Wir hatten dadurch diese Hommage, wie er ja selber sagt, von Werner Herzog dann in den 70er Jahren. Wie stehst du zu diesem Film? Ist ja auch nochmal ein deutscher Film und wir haben vorhin schon ein bisschen so durch die Blume gehört, dass du nicht unbedingt der größte Fan bist der deutschen Filme. Wie steht's da mit dem Herzog Nosferatu aus den 70ern, aus Ende der 70er?
Ja, also Herzog ist allgemein, ich hatte früher, klingt so komisch, aber so vor ein paar Jahren hatte ich noch mit Herzogsfilmen einige Probleme, aber ich muss gerade sagen, Phantom der Nacht oder Nosferatu, Phantom der Nacht, wie er ja noch den schönen Beititel bei uns hat, ist, finde ich, eine sehr gelungene Adaption, weil der Film immer was Sphärisches hat, weil dieser Film eine Atmosphäre oder aus diesem Stoff doch eine Atmosphäre rausholt, die sich nochmal von dem Stummfilm unterscheidet und auch sowas wie eine eigene Identität, also eine eigene filmische Identität rausholt. Und ich habe mir den von Herzog jetzt auch nochmal angeschaut und bin doch auch mit dieser Interpretation sehr einverstanden. Oder ich finde die auch sehr gut.
ich habe es vorhin gesagt, wir hatten alle paar Jahrzehnte mal wieder irgendwie eine Version von Nosferatu im Kino. Ganz interessant war ja auch knapp 20 Jahre nach Phantom der Nacht, Shadow of the Vampire, als man sich auf eine andere Art mit dem Stoff auseinandergesetzt hat, die Dreharbeiten sozusagen dokumentiert hat von Nosferatu Anfang der 20er Jahre mit John Malkovich und Willem Dafoe als Max Schreck. Ich nehme an, auch diesen Film hast du wahrscheinlich gesehen.
Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich glaube nämlich nicht. Shadow of the Vampire. Nee, den habe ich nicht gesehen.
Gut, auf jeden Fall wäre das dann auch eine, den du auf deine Watchlist packen kannst. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen, eben man wird alle paar Jahrzehnte mit dem Stoff nochmal konfrontiert. Jetzt wieder etwas mehr als 20 Jahre später haben wir einen neuen Nosferatu von Robert Eggers, den gefeierten US-Regisseur, der seinen ersten Kurzfilm 2007 gedreht hat mit dem Titel Hansel und Gretel. Also Hansel und Gretel hat er da verfilmt. Ziemlich werkgetreu. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Dann 2015 The Witch, 2019 The Lighthouse und 2022 The Northman. Wie sehr bist du mit dem Oeuvre des Robert Eggers vertraut?
Ich habe die Langfilme alle gesehen, von The Witch über Lighthouse und auch The Northman und jetzt halt Nosferatu. Also die Kurzfilme, da bin ich auch noch nicht richtig rangelangt.
Aber du fieberst dem neuen Eggers-Film, wenn du hörst, es kommt was Neues, fieberst du dem entgegen oder ist es für dich einfach so, ja okay, ein neuer Film von ihm, schauen wir mal, was es wird?
Da hätten wir vor ein paar Jahren darüber geredet, hätte ich da noch euphorischer drauf geantwortet, glaube ich. Ich mochte The Witch sehr. Ich finde den als so einen subtilen Horrorstreifen echt gut. Ich bin auch kein großer Horrorfan, aber The Witch inszeniert oder kreiert Horror auf eine Art und Weise, wie ich sie doch zu schätzen weiß. Bei Der Leuchtturm, den finde ich eher schauspielerisch natürlich sehr gut. Aber bei The Northman war schon so die erste Ernüchterungserfahrung. Als ich den vor ein paar Jahren im Kino gesehen habe, bin ich doch sehr, ja, unterwältigt aus dem Kino gegangen, weil ich das Gefühl hatte, dass sich der Film irgendwie nur in seiner sehr simplen Rachegeschichte ergeht und da kaum seine Zwischentöne, sowohl was die Handlung angeht, aber vielleicht dann auch in der Inszenierung eingeht. Und Nosferatu, muss ich leider sagen, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen, hat mich da auch nicht auf den Pfad der Euphorie zurückgeholt, sondern eher im Gegenteil. Ich weiß nicht, ob ich den nächsten Eggers jetzt, ja, mit welchen Gefühlen ich dem nächsten Eggers da tatsächlich entgegenblicke.
Also warst du schon ein bisschen skeptisch in dem Sinne nach The Northman, was da wohl kommen mag?
Ja, war ich, wobei es immer noch so vom Stil her oder von den ersten Filmen an, hatte ich schon im Kopf, ja doch, das könnte was werden, Nosferatu und Eggers, das könnte ich mir schon irgendwie vorstellen. Aber ich habe dann auch jetzt, wo er Premiere gefeiert hat oder wo er auch schon seine Uraufführung hatte, und ich bin ja nun so ein bisschen auch in dem Kritikerpool oder in der Bubble drin, die den Film dann auch recht früh sieht, beziehungsweise den auch, oder ich bin mit vielen ja auch in Kontakt, die ähnlich die Sachen sehen oder oft ähnlich Sachen sehen wie ich. Und da waren auch schon erste eher ernüchternde Reviews zu diesem Film zu lesen. Deswegen hatte ich meine Erwartungen, ich glaube, entsprechend angepasst. Aber ja, ich hatte mich dann nicht mehr ganz so drauf gefreut.
Und wenn man aufmerksam zugehört hat, hast du gesagt, eben schon bei The Northman warst du das erste Mal ein bisschen ernüchtert. Und man hat es jetzt schon aus deinen Ausführungen ein bisschen heraushören können, dass du nicht so begeistert bist, was das neueste Eggers-Werk angeht. Trotzdem müssen wir vielleicht kurz über die Entstehungsgeschichte sprechen, weil die ja schon noch relativ faszinierend ist. Robert Eggers hat ja in vielen Interviews immer wieder betont, wie er an diesen Film herangekommen ist. Den ersten Nosferatu aus den 20ern hat ihn irgendwie mit 8 oder 9 Jahren auf Videokassette gesehen, hat dann in der Highschool selbst ein Theaterstück inszeniert zu Nosferatu, wo er auch die Schauspielenden alle schwarz-weiß geschminkt hat, also ganz im Stile des Schwarz-Weiß-Klassikers. Seit 10 Jahren soll der Film nun in Produktion sein und jetzt haben wir ihn.
Ja.
Und jetzt im Nachgang sagt Eggers auch, also er hat ja nach The Witcher, hat er 2015 schon gesagt, dass Nosferatu sein nächstes oder eines seiner nächsten Filmprojekte sein wird und sagt, dass wohl in jedem seiner Filme, die er bisher gedreht hat, ein bisschen Nosferatu drinsteckt. Jetzt natürlich die Frage, hast du jetzt retrospektiv, findest du dieses Nosferatu in seinen vergangenen Werken, wenn du so die Filme nochmals Revue passieren lässt?
Ja, das wäre jetzt interessant gewesen, hätte ich die jetzt nochmal geschaut, also zumindest seine The Witch und Der Leuchtturm, die ich ohnehin sehr gern nochmal sehen würde, aber bisher einfach nicht dazu gekommen bin. Mir fällt jetzt auf Anhieb nichts ein, wobei ich mir umgekehrt ein bisschen gewünscht hätte, dass ein bisschen mehr von seinen früheren Filmen jetzt in Nosferatu steckt.
Ja, es war ja sein Ziel, seine eigene Version zu machen. Er wollte ja nicht einfach ein Remake machen zu Nosferatu 1922. Witzigerweise hat Herzog im 79 dasselbe gesagt. Jetzt haben wir den Film, dieses Werk, das etwa 2,25 Stunden dauert, etwa 50 Millionen US-Dollar gekostet hat, laut Box Office schon nach der ersten Woche, zumindest nach der ersten Woche, als er bei uns anlief, schon über 100 Millionen eingespielt hat weltweit. Also der Film ist offensichtlich wahr oder wird sein Geld einspielen, etwas drüber. Ich habe ja Eggers nach wie vor so ein bisschen als Geheimtipp wahrgenommen, aber also außerhalb der Filmbubble natürlich. Und war ein bisschen überrascht, wie gut der Film tatsächlich jetzt angekommen ist. Wie ging's dir da?
Ich muss tatsächlich auch sagen, dass als ich mir diesen Film angeschaut habe, war ich auch überrascht. Okay, ich war auch ja relativ nah zum Kinostart, aber wie voll der Saal doch war, auch für so einen Horrorstreifen, auch für so einen Regisseur, der da eigentlich dahinter steckt. Aber ich würde einfach mal mutmaßen, dass die wenigsten, die da auch im Kino saßen, tatsächlich wegen des Regisseurs oder da drin saßen oder wegen den Filmen oder Filmen, die er zuvor gemacht hat, sondern wirklich, weil es halt ein neuer, zumindest, ja, für sie vielleicht im Trailer vielversprechend aussehender Horrorfilm war. Aber ich habe auch beobachtet, wie gesagt, dass mehr KinogängerInnen dort zugegen waren, als ich es sonst in dem Kino, wo ich immer bin, gewohnt bin.
Jetzt haben wir so einen Spezialfall, oder? Also man hört bei dir schon ein bisschen raus, auch andere Kritikerstimmen, die ich schon gehört habe. Also dass er inszenatorisch natürlich wahnsinnig ist, das kann Eggers, das bringt er immer wunderbar rüber, das Visuelle. Geschichtenerzähler ist er vielleicht nicht unbedingt ein so großartiger, mal in Anführungszeichen. Das ist ja auch das, wo ihn die Filmkritikerinnen und Kritiker vor allem ein bisschen kritisieren und auch, dass der Film eine gewisse Länge hat. Ich habe gesagt, über 2 Stunden lang. Im Gegenzug haben wir jetzt eben das Mainstream-Publikum, sage ich jetzt mal, das auch in diesen Film gegangen ist. Also, wie du schon gesagt hast, erstaunlicherweise, wie voll das der Saal war. Bei mir war es ähnlich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, gerade am Eröffnungsabend. Das Kino war tatsächlich voll. Manche sogar geschminkt. Das habe ich noch selten erlebt. In der Schweiz ist das nicht so der Usus, sage ich jetzt mal. Aber wenn man so ein bisschen hört, kann Eggers eine dieser beiden Parteien, also eher so die Kritikerseite, wo ich jetzt uns dazu zähle, die vielleicht eher so ein bisschen einen künstlerischen Blick, einen technischen Blick auch auf den Film haben, oder das Mainstream-Publikum, gelingt es ihm, eine dieser beiden überhaupt zu befriedigen mit seinem Werk jetzt?
Das ist eine gute Frage. Also wenn, dann habe ich eher den Eindruck, dass er ein Publikum durchaus abholen kann, was nicht so oft ins Kino geht, aber wenn es mal ins Kino geht, dann doch ja was sehen möchte. Vielleicht auch, was sich so ein bisschen aus dem Horror-Einheitsbrei, und gerade das Horror-Genre ist ja ein Genre, wo es wirklich so viele Filme gibt, die jedes Jahr in die Welt rausgetragen werden, die ja nicht mal das untere Mittelmaß irgendwie erreichen oder die in einem Brei dann irgendwie verfließen, und man denkt sich in ein paar Jahren, welcher Film war jetzt eigentlich welcher? Ich möchte nicht sagen, dass Nosferatu das Ganze komplett umkrempelt, aber ich glaube, dass er für eben Leute, die weniger oft als wir wahrscheinlich beide ins Kino gehen oder weniger als wir Filme schauen, dass der durchaus Sachen zu bieten hat, die man jetzt noch nicht so häufig gesehen hat, wohingegen er jetzt von mir oder aus meiner Sicht gesprochen dann sich doch kaum etwas traut.
Also hätte er aus deiner Sicht noch weitergehen müssen. Er hat ja gesagt, er wollte seine eigene Version
viel machen. Weiter.
Könnte es ihm ein bisschen zum Verhängnis geworden sein, dass er eben ein so großer Fan des Originals war, dass es ein Herzensprojekt war, diesen Film selber umzusetzen oder diesen Stoff selber umzusetzen, dass er sich vielleicht nicht getraut hat, allzu sehr sich zu entfernen von dem Original, weil er einfach diesem Original auch so sehr verhaftet ist?
Ja, das könnte schon sein, wobei ich auch sagen muss, wir haben ja vor uns ganz kurz über Werner Herzog gesprochen, der ja auch den 1920er Nosferatu über alles schätzt. Und auch er hat sich ja sehr nah daran gehalten, auch in Szenenabfolge, auch in dem, was gezeigt wird oder auch wie was inszeniert war. Aber bei oder ihm ist es dabei doch noch eher gelungen, da irgendwas rauszuziehen oder da irgendeine Essenz, die aber auch einfach mit dem Filmschaffen von Werner Herzog einhergehen oder mit diesem, also dieses sphärische oder diese Inszenierung von Landschaften, die er dort auch auf die Leinwand bringt oder auf den Bildschirm bringt, die hat er auch in ganz vielen anderen Filmen von sich mit untergebracht. Und also ihm gelingt es trotz dieses Fantums, nenne ich es jetzt mal, da schon aus dem Nosferatu was Eigenes zu machen, obwohl er sich trotzdem nah an dem Ursprungswerk hält. Und das, ich finde einfach, dass Eggers es nicht gelingt, in seinem Film, in diesen ja wirklich über 2 Stunden, da sowas wie überhaupt eine Identität zu entwickeln, die diesen Nosferatu zu einem Nosferatu von Eggers macht. Also, oder zu einem Nosferatu, der seine eigene Gestalt, der seine eigene Identität hat.
Das ist interessant, was du jetzt sagst. Also, weil vorhin über die Vorgänger gesprochen haben, also das Original, das ist klar, oder? Das hat so wie den Standard gesetzt. Dann Herzog hat seine eigene Interpretation des Stoffs geliefert. Dann hatten wir natürlich Anfang 2000er nochmal eine andere Herangehensweise an diesen Stoff. Und ausgerechnet Eggers scheint das jetzt nicht zu gelingen, hier noch etwas Eigenes hinzuzufügen.
Ja, also zumindest für mich schafft er hier kaum, sehr, sehr selten Bilder, die irgendwie aus diesem Mythos noch irgendwas herausholen kann oder Figuren oder Momente oder überhaupt, Entschuldigung, aber eine Atmosphäre, die irgendwas entwickelt. Er bleibt sehr basic. Also ich finde ihn, wie gesagt, als Horrorfilm sehr basic. Er versucht mit denselben Horror-Elementen zu schocken, wie es viele Horrorfilme heutzutage tun. Vor allen Dingen unerträgliche Jumpscares, die hier wirklich, also sehr präsent eingesetzt sind. Also auch Bildern. Er zitiert auch manchmal direkt aus Murnaus Nosferatu, was auch nicht schlimm sein muss. Aber für mich traut sich Eggers an keiner Stelle genug. Für mich schöpft er weder aus dem Stummfilmklassiker von Murnau noch aus, sagen wir mal, betrachten wir trotzdem Bram Stoker Dracula als Vorlage, noch aus der literarischen Vorlage irgendeine Facette oder so, die den abhebt. Und für mich bleibt es eine sehr blutleere Replika.
Wobei man sagen muss, also gerade was das Optische von Orlok hier in dieser Version angeht, da bewegt er sich relativ nah am Original von Bram Stoker, wie im Buch beschrieben wird. Ich mag mich auch noch erinnern, wir hatten bei uns in der Schulbibliothek, hatten wir so ein bebildertes Dracula-Buch, also natürlich so ein bisschen für Kinder, Jugendliche aufbereitet. Und dort, das fand ich eben witzig, als ich Orlok jetzt in diesem Film zum ersten Mal gesehen habe, also für die, die es nicht gesehen haben, er sieht natürlich ziemlich anders aus als jetzt in der Murnau-Version und der Herzog-Version ebenfalls. Also er trägt ein Schnurrbart und so, aber witzigerweise und auch dieser Pelzmantel, den er trägt, das sah genauso aus wie in diesem Buch, was mich persönlich ein bisschen überrascht hat. Aber eben, wenn wir schon über das Optische sprechen, Sie haben ja in den Trailern und so, was ich Ihnen auch wieder hoch anrechnen muss, ein großes Geheimnis gemacht darüber, wie Orlok denn daherkommt. Man konnte nur spekulieren. Es gab ja auch irgendwelche Fan-Designs, die Bill Skarsgård, der in den Orlok spielt, ja in einem ähnlichen Design gezeigt haben, wie früher eben Kinski oder Schreck ausgesehen haben. Im Endeffekt aber dann, wenn man ihn endlich sieht, doch so ein bisschen Enttäuschung,
übrig bleibt, hätte ich jetzt behauptet, weil sie so ein großes Geheimnis drum gemacht haben, dass man dann so, wenn man ihn dann wirklich sieht, diesen schlaksigen, großgewachsenen, im Pelzmantel eingehüllten Grafen, es war ein bisschen unterwältigt, ging es dir auch so?
Total. Ich weiß, aber ich habe das gar nicht mitbekommen, dass man da so ein großes Geheimnis draus gemacht hat. Ich habe den Trailer, glaube ich, einmal im Kino vorher gesehen und wie gesagt, war schon nach The Northman und diversen Stimmen vorab so ein bisschen, ja, erstmal zurückhaltend und habe mich damit auch gar nicht weiter auseinandergesetzt, aber ja, lustig, dass du das jetzt so sagst. Und dann, ich weiß nicht, wie ich dann noch gedacht hätte, wobei ich hatte mir auch so ein paar Bilder ausgemalt, wie er aussehen könnte. Ich hatte dann auch nicht mit so einem fetten Schnauzer gerechnet, aber auch allgemein mit der Erscheinung. Also erstmal Bill Skarsgård erkennt man fast gar nicht. Also klar, der hat dieses unglaublich prägnante Gesicht. Und der hat ja auch S gespielt. Und ich finde, aus diesem Clown hat man immer so sein Gesicht herausgesehen. Und gut, mag jetzt vielleicht auch daran liegen, dass man den Graf Orlok hier jetzt ja eigentlich kaum so richtig zu Gesicht bekommt, sondern immer nur Ausschnitte oder wenn man dann, also dann macht der Bart halt wirklich sehr viel vom Gesicht schon weg. Ich finde, Bill Skarsgård verschwindet da fast völlig drunter. Und fand sie aber auch nicht nur die Darstellung von seinem Aussehen her oder von seinem Outfit, von seiner Frisur, von seinem Bart her nicht so gelungen, sondern auch vom ganzen Auftreten, sei es dieser wirklich sehr gestochene Dialekt oder dieser Akzent oder dieses wirklich sehr penetrante Röcheln. Also klar, ich sehe, dass Eggers, das gebe ich ihm vielleicht, dass er da seine Interpretation von dieser Gestalt, auch wenn sie in meinen Augen auch deutlich an Facetten einbüßt gegenüber den anderen Verfilmungen, dass er dem darin was Eigenständiges verleihen wollte. Aber ich muss sagen, ich fand's im Kino eher ein bisschen belustigend als in irgendeiner Weise furchteinflößend.
Ja, furchteinflößend wird es dann, wenn es denn wirkt, einfach vor allem dann durch die Jumpscares. Also sonst so von der Erscheinung her hat er nicht so wirklich was wahnsinnig Bedrohliches. Ich war auch geneigt zu behaupten oder ich hatte den Verdacht, dass Eggers sich einfach vom Original abheben wollte und deshalb so weit wie möglich davon weggehen wollte, damit man ihm nicht einfach eine bloße Kopie vorwerfen kann. Hab dann aber erfahren, dass er immer eine ganz klare Vision vor Augen hatte, wie dieser Orlok aussehen muss in seinem Film. Und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil für mich wirkt es so ein bisschen, wie bringen wir es jetzt am besten hin, damit man nicht zu sehr ihn in Verbindung bringt mit dem Original, weil er sich davon abheben will. Aber eigentlich hat er das beabsichtigt, was mich persönlich ein bisschen erstaunt hat. Aber ja, das, was du gesagt hast, eben der Dialekt und die tiefe Stimme, wobei die Stimme, die Tiefe...
Ich meine nicht mal die Stimme, sondern dieses ständig, dieses Röcheln, ja, dieses wirklich... Also das ist ja auch das Erste, was man so richtig von ihm hört und ich weiß nicht, das ist natürlich auch
eine... Teilweise sogar beinahe ein Geschnurr wie bei einer Katze.
Ja, ja, ist natürlich auch eine total subjektive Wahrnehmung, aber dieses... Ja, das war irgendwie... sehr too much. Und dieses too much hätte ich mir vielleicht lieber, also ich hätte lieber gedacht, er dreht vielleicht an anderen Stellen so ein bisschen mal auf oder gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr so Wahnsinn, aber dann dieses und ja.
Weißt du, an wen es mich erinnert hat?
An wen?
Erinnerst du dich noch an General Grievous im Star Wars Episode 3? Diesen Roboter, der da immer durch die Gegend röchelt. So ein bisschen an den hat es mich erinnert. Ja, und wir nehmen jetzt diesen Orlok schon mal ein bisschen auseinander. Was mir an ihm auch so ein bisschen gefehlt hat, ist so die Facetten, ein bisschen verschiedene Facetten. Wenn man jetzt zum Beispiel Kinski nimmt, ich habe das eingangs auch erwähnt, dass er dem Orlok zumindest so eine innere Zerrissenheit verleiht und diesen Schmerz, dass er keine Liebe empfängt und so. Von dem ist jetzt bei Skarsgårds Version oder bei Eggers Version gar nichts mehr zu spüren. Der ist einfach von Grund auf böse und man versteht auch gar nicht wirklich, was er eigentlich beabsichtigt damit, dass er eben Ellen, also die Frau vom Hutter, eigentlich für sich gewinnen möchte oder in den Griff bekommen möchte, besitzen möchte. Das habe ich nicht verstanden. Seine Motivation, weshalb er da so erpicht drauf ist, diese Frau zu besitzen.
Da zählt für mich so ein bisschen rein, was ich vorhin immer meinte mit, dem fehlt es so ein bisschen an Identität. Und ich finde auch, dass der Graf Orlok hier mal exemplarisch dafür steht, was ich auch noch an anderen Sachen in dem Film festmachen würde. Sowohl Max Schreck als auch Kinski oder auch die Regisseure entwerfen von Graf Orlok eine eigene Gestalt, die schon so Parallelen hat, aber trotzdem immer irgendwas Eigenständiges ist. Nun kann man sagen, ja, der ist all das nicht, deswegen ist er auch eigenständig. Ja, so einfach würde ich es mir jetzt nicht machen. Auch allein was die Bilder angeht, was für Bilder mit dieser Gestalt, ich meine, Nosferatu ist in Murnaus Klassiker nicht mal 10 Minuten lang zu sehen und hat eine Präsenz, die sich trotzdem über die gesamten 1,5 Stunden oder was erstreckt. Und da sind Bilder drin, die ja auch abseits des Films und ich würde sagen, ja, auch in der Popkultur ja eingegangen sind, wenn er sich da aus dem Sarg erhebt oder wie er sich da, wie er sich auf dem Schiff, wie er ans Deck schreitet oder so. Bei Kinski ähnlich, wobei das ja schon doch angelehnt war, aber der ja auch so einen bestimmten Ausdruck hatte. Und so ein Bild oder so eine Präsenz, die schafft Eggers aus meiner Sicht nie, zumindest von der Gestalt aus nie. Er hätte es gerne und er möchte es auch, wenn Willem Dafoe da in die Kamera raunt, das ist der Nosferatu, dann soll das dem schon mit so Bedeutung, mit dieser Präsenz aufladen. Aber es springt aus meiner Sicht nicht wirklich rüber. Vielleicht das einprägsamste Bild ist am Ende noch, wenn er dann dort im Sonnenlicht zerschmilzt. Das ist vielleicht zumindest das Bild, was mir noch am ehesten sich in den Kopf gebrannt hat. Aber ansonsten fehlt es mir auch da irgendwie an etwas von dieser Figur einfach.
Obschon er eben, was du vorhin gesagt hast, das finde ich eigentlich noch schön, eben, dass der Max Schreck, die Version von Max Schreck, man immer diese Präsenz spürt, obwohl man ihn nicht so viel sieht im Film. Und hier habe ich zwar auch das Gefühl, man spürt diese Präsenz immer so ein bisschen, aber nicht durch die Präsenz, weil man sie fühlt, sondern weil es immer Thema ist, weil es immer irgendwie erwähnt wird. Wir sehen ja schon am Anfang.
Weil es benannt wird oder
genau,
weil es
das ja vielleicht die größte Änderung ist, dass hier diese Bindung, die er zu dieser Ellen hat, ja schon vor dem Eintreffen von Hutta in Transsilvanien eigentlich schon bestanden hat und sie ihn ja quasi diesen Orlok heraufbeschworen haben soll und deshalb ja auch immer von ihm spricht und so und deshalb diese Präsenz irgendwie generiert wird, aber nicht durch die bloße, also man spürt ihn nicht, es wird einem einfach erzählt. Das ist so ein bisschen das Problem wahrscheinlich.
Genau, ja, richtig, genau das.
Und zudem muss ich auch sagen, man sieht ihn einfach auch zu viel.
Ja, und dann halt auch in solchen Momenten, also wir haben schon drüber geredet, man kann zu Jumpscares stehen, wie man möchte, aber ich finde, eine Gestalt wie Nosferatu oder wie dieser Gestalt steht das einfach nicht, wenn er, wir nehmen eine Szene dann auf dem Schiff, wo es, wie gesagt, im Original diese famose Szene gibt, wo er aus dem Sarg aufsteht. Finde ich auch gut, dass Eggers das nicht probiert hat, nochmal zu kopieren oder so, aber wie er dann einfach wie ein Monster aus dem Dunkel da hingesprungen kommt, das trägt dann halt auch nicht wirklich zu dieser Gestaltbildung bei.
Wobei man eben sagen muss, in diesem Sinne hat er ja doch eigentlich versucht, etwas Eigenes zu machen. Es ist ihm einfach halt nicht ganz so gut gelungen.
Ja, aber dieses Eigene lässt sich dann halt für mich eher darauf zurückführen, okay, das war halt gut für einen Jumpscare. Also es ist nicht, er hat nichts Eigenes geschaffen, weil da jetzt eine Vision oder die Identität dahinter steckt, sondern er hat das gemacht, ja, das ist ein guter Jumpscare, wenn der jetzt da hinten aus dem, ja, ich bin wahrscheinlich auch zusammengezuckt oder einige von mir im Kino sind auch zusammengezuckt, aber das finde ich dann eher billig.
Ich muss aber auch sagen, es gab ein paar Sequenzen, die mir sehr gut gefallen haben, jetzt daneben, dass ich auch der Meinung bin, man hat ihn zu viel gesehen, Orlok. Also schon mal nur am Anfang, weil es ja relativ lange geht, bis man ihn sieht, oder? Er ist einfach mehr so nebendran, man sieht nur so eine Silhouette auf eine Art, kann sich so ein bisschen erdenken, wie er eigentlich aussehen soll. Oder wenn er da im Gang von seinem Schloss steht mit den beiden Hunden nebendran. Oder auch die Szene, wo er dann bei Ellen im Schlafzimmer steht und so im Halbschatten und so. Das sind ja schon tolle Bilder, die sich irgendwie einprägen. Bei mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ging es dir da in dem Fall überhaupt nicht so?
Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich diese Bilder, auch wenn es darum geht, diese Licht- und Schattenspiele mit der, weil es ist ja auch sehr viel mit Licht und Schatten, was Eggers hier veranstaltet, das habe ich alles schon sehr viel eindringlicher bei Murnau gesehen. Teilweise auch 1:1, wenn da die Hand auf dem Nachthemd hochklettert oder was auch immer. Mich hat das nie, vielleicht dieser eine Shot, wo die Hand über die Stadt gleitet, wobei das auch ein sehr, fast schon sehr plumpes Bild ist, um die Präsenz dazu verdeutlichen. Aber mich haben diese Bilder nie, also oder in den seltensten Fällen mal gekriegt.
Ja, das ist natürlich schade, ja. Liegt es vielleicht auch daran, dass der Stoff einfach mittlerweile auserzählt ist? Könnte es sein? Oder hättest du das Potenzial gesehen, dass man da wirklich noch was Neues hätte draus machen können? Das ist ja immer die Diskussion, oder? Wir hatten diese Nosferatu-Versionen schon mehrfach im Kino, dann Dracula natürlich an sich.
Dracula, genau. Na
klar. Aber wenn es jemand wie Eggers nicht hinbekommt, neige ich ein bisschen dazu zu sagen, wahrscheinlich hätte es dann keiner hinbekommen? Das ist mal eine ganz steile These.
Vielleicht
natürlich.
Ari Aster.
Okay, ja. Fair Ari enough. Aster.
Oder
ist ja immer schwierig zu sagen dann im Nachhinein.
Ich glaube, dieser Stoff, ja, der ist schon sehr oft erzählt. Und ich glaube auch, dass da immer noch, ich weiß halt nicht, ob es innerhalb des Studiosystems oder innerhalb Hollywoods, weiß ich nicht, inwiefern das möglich ist, solche Sachen wirklich aus dieser Vorlage nochmal was komplett Neues rauszuholen, was auch meinetwegen vor den Kopf stoßen, oder was viele Leute vielleicht vor den Kopf stoßen würde, oder was nicht so darauf ausgelegt ist, dass da vielleicht doch einige Leute, die jetzt auch einen normalen, in Anführungszeichen, Horrorfilm sehen wollen, dass sie sich von denen angesprochen fühlen. Aber wenn man da einfach so die Wahnsinnsschraube noch deutlich höher angedreht hätte oder sich auch mal inszenatorisch noch mehr gewagt hätte, und ich rede jetzt nicht davon, der erste, ich habe nie erwartet oder man kann nicht erwarten von Nosferatu, von dem 2025, dass der eine ähnliche Innovation oder einen ähnlichen Einschnitt im Genre darstellt, wie eben die Version aus den 20ern. Das geht nicht, weil einfach ja das Genre seit mehr als 100 Jahren gewachsen ist. Aber wenn ich mir alleine anschaue, wie damals zum Beispiel der Ritt in den Wald oder durch den Wald zu dem Schloss inszeniert worden ist, oder auch wie Herzog das inszeniert hat, diesen Weg zu dem Schloss von Graf Orlok. Und dann schaue ich mir Eggers an, der das so, ja, der auch also versucht, aber es ist mir nicht, ich weiß nicht, es ist mir, klingt vielleicht blöd, nicht radikal genug oder nicht durchschlagend genug, dass es mir in irgendeiner Form in Erinnerung bleibt. Weil ich dafür habe ich viel zu viele Filme gesehen, die was auf ähnliche Weise, die so eine gruselige Kutsche auf ähnliche Weise inszeniert haben oder die den Tod auf ähnliche Weise inszeniert haben. Und das bleibt mir nicht hängen. Es gibt sicherlich Regisseure, vielleicht auch mal eine Regisseurin, die dem Ganzen mal noch eine ganz andere Perspektive, meinetwegen auch einen Perspektivwechsel mal da reinbringen. Auf Ellen werden wir ja später sicherlich noch zu sprechen kommen, aber ich denke auch, dass mal wieder eine Regisseurin da auch noch was ganz anderes aus dieser Figur oder überhaupt was aus dem Stoff rausgeholt hätte. Oder ich weiß nicht genau wann, aber in naher oder ferner Zukunft steht ja auch irgendwann mal, nicht Nosferatu, aber eine Dracula-Verfilmung von Chloe Zhao ins Haus, also der Regisseurin von Nomadland und Eternals, aber sei mal dahingestellt. Was aber ganz, also ich habe was gelesen von Science-Fiction-Space-Verfilmung, also da bin ich schon, ich weiß nicht, was das wird, aber es hat wohl irgendwas mit Dracula zu tun, weiß auch nicht, wie da der Stand ist. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, aus diesem Stoff oder aus diesen Themen, die ja auch aktuell oder die man auch mit aktuellen Geschehnissen in Verbindung bringen kann, wie man ja, wenn man es mit der 1920er-Version machen möchte, auch zuhauf finden kann. Sei es mit der politischen Situation, sei es mit der Pest, die hier eine Rolle spielt, einfach auf was anderes übertragen kann. Ich denke, wenn man solche Facetten, wenn man sich die rausgräbt, wenn man Perspektiven wechselt, wenn man noch mehr Mut zur Radikalität hat, dass dann durchaus daraus noch was zu erzählen ist. Wenngleich ich auch ganz ehrlich bin, ich freue mich immer über neue Stoffe, gibt auch im Kino neue Stoffe. Ich bin da ist natürlich immer gern gesehen, aber ich glaube auch, dass da noch was rauszuholen wäre.
Also kann man eigentlich das, was Eggers von seinem Film selbst behauptet hat, dass es eine eigene Version ist, verneinen, sondern müsste fast sagen, dass es jetzt das erste Remake ist von Nosferatu, das es gibt in dem Fall.
Ja, also für mich, ich habe nicht den Eindruck, dass da viel da so drinsteht. Ein paar Bilder, ja, sicher. Also klar, es ist kein 1:1 Shot-für-Shot Remake und wir haben ja auch das ein oder andere in der Figur der Ellen, die sich nochmal anders verhält als bei Herzog oder bei Murnau. Oder wir haben Graf Orlok, der jetzt hier halt einen Schnauzer trägt. Okay, sind für mich persönlich keine Dinge, die daraus eine eigene Version oder die das zu wirklich einer eigenständigen, neuen, frischen Version machen.
Ja, dann lass uns doch kurz über Ellen sprechen. Das finde ich eigentlich eine interessante Figur jetzt auch, weil man eben den direkten Vergleich hat zu den Vorausgegangenen. Weil jetzt du gesagt hast, dass man sie vielleicht noch am ehesten als eigene Version oder neue Version hier sieht, wo ich vielleicht sogar ein bisschen widersprechen würde. Weil ich habe im Nachgang zu diesem Nosferatu von Eggers, den Nosferatu, den ersten und auch den von Herzog nochmal geschaut. Und eigentlich sind all die Elemente, die man jetzt hier bei Ellen hat, die waren alle schon in den Vorgängern eigentlich enthalten. Einfach, dass man es hier natürlich auf 100 dreht, noch extrem sexualisierter darstellt, das Ganze, und eben halt der Zusatz, dass sie schon zuvor eine Bindung hatte mit Orlok, aber diese Besessenheit auf eine Art und Weise hat man schon gespürt in den Vorgängern. Dann, dass sie ja mit dem Van Helsing-Verschnitt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dem Professor Albin Eberhard von Franz, wie er hier heißt, gespielt von Willem Dafoe, ja, wie vereinbart, dass sie sich opfern muss, damit das Böse besiegt werden kann. Auch das war bereits schon im Vorgänger, also ich glaube sogar so im Herzog-Film war das schon Teil dran. Also deshalb ist es vielleicht sogar auch hier nicht angebracht, von einer eigenen Interpretation zu sprechen, weil eigentlich all die Elemente bereits vorhanden waren. Eben, er dreht es halt einfach auf 100.
Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass das hier eine eigene Version, geschweige denn eine, weiß nicht, in irgendeiner Art und Weise feministischere Version ist als die anderen. Also so weit würde ich auch nicht gehen. Ich finde, dass Eggers es zumindest versucht, dass sie am Ende ein bisschen aus dieser Passivität ausbricht oder es ein bisschen noch deutlicher macht oder wie du es gesagt hast, auf also eine Stufe noch höher dreht, aus dieser Passivität ausbricht und diese Entscheidung so richtig aus ihrem Inneren kommt. Das macht immer noch aus dieser Figur, die hier auch zwischen dem Eingrusel- oder Exorzismus-Klischee wandelt, für mich auch noch lange keine eigenständige Version dieser Figur. Aber es ist so ein Funken, dem ich Eggers vielleicht noch auf den Weg geben würde, auch wenn es auf denselben, aus meiner Sicht auch streitbaren Punkt, nämlich auf den Tod oder auf die Aufopferung der Frau, um alle anderen Möglichen zu retten, hinausläuft.
Es wird expliziter halt auch gezeigt, was eigentlich in den Vorgängern eher impliziert wurde und hier halt einfach, ja, denkt es wie weiter, sage ich jetzt mal, oder denkt es zu Ende in Anführungszeichen vielleicht auch ein bisschen.
Und auch da hätte man ja vielleicht, oder daran hätte man, gut, das wäre natürlich eine deutlichere Veränderung zum Ausgangsstoff, aber auch, wie gesagt, an dieser Figur hätte man ja auch noch was schrauben können oder etwas, oder überhaupt ihr diesen Konflikt oder all das, oder sie am Ende lebend gelassen oder irgendwie sowas, was dieser Figur dann wirklich halt eine Version oder eine Gestalt aufdrückt, die man noch nicht so oft gesehen hat.
Wobei ja eben das wahrscheinlich auch schwierig ist. Ich habe mir das auch überlegt, weil ich hatte im Kopf, dass sie die Ellen im ersten überlebt. Das war falsch, habe ich dann festgestellt, dass sie nämlich überall in jeder Version stirbt. Und wenn jetzt Eggers sich dazu entschieden hätte, sie überleben zu lassen, hätte man ihm ja vielleicht ein bisschen Kitsch vorwerfen können. Ich weiß es nicht. Also
ja, ich glaube, es kommt auch ganz auf die Art und Weise an, wie du es dann inszenierst oder wie du es erzählst. Jetzt, also klar, ja, weiß ich nicht, ja, das hätte genauso gut, wie du es hast, auch nach hinten losgehen können, ja. Es wirkt halt auch so jetzt irgendwie sehr stereotyp, dass sie dann das große Opfer bringt und dann, aber ja.
Wie stehst du denn zur Darstellung von Ellen? Das ist ja Lily Rose Depp, die sie spielt, die, ich glaube, nicht unbedingt nur mit Lob überhäuft wurde dafür, was sie vorhin gemacht hat. Die eine Serie, ich weiß jetzt gerade den Titel nicht mehr, die sie gedreht hat, die soll ja wirklich katastrophal sein, habe ich leider nicht gesehen. Oder nein, zum Glück nicht gesehen, muss ich besser sagen. Wie fandest du sie jetzt hier als Ellen, wenn du es auch vergleichst mit den Vorgängerinnen, also die diese Rolle bereits verkörpert haben? Ihr wird ja auch so ein bisschen Overacting vorgeworfen von diversen Seiten. Wie hat es jetzt dir entsprochen oder eben auch nicht entsprochen, wie sie diese Ellen und ihre Besessenheit und ihre Krankheit vielleicht auch darstellt in diesem Film?
Also Eggers provoziert dieses Overacting oder dieses stark aufgeträgte Schauspiel ja auch schon allein durch das, was er mit dieser Figur macht. Und ich habe von Horror-Klischees oder von, oh, ich kann solche Exorzismen-Horrorfilme echt nicht sehen. Ich, das immer dasselbe, wenn sie da ihr was austreiben oder wenn Defoe dann dort sie besucht und sie liegt auf dem Bett und dann krümmt sie sich und dann spricht sie mit dieser dämonischen Stimme. Das ist so, oh, viel zu oft gesehen. Und Eggers weiß auch nicht so richtig, wohin das gehen soll. Also das wirkte wieder eher wie so ein Zugeständnis an das Horrorkino, wie es heute in der Vielzahl ins Kino oder auf DVD kommt. Ansonsten, also ich finde, das Schauspiel passt auch gut zu dem, was du vor uns gesagt hast, nämlich, dass Eggers auch da das auftritt oder dass halt sie da auf 100 dreht oder dass sie da sehr auftritt. Ich fand, wie gesagt, dass bei der Figur immer dann am besten, wenn sie so ein bisschen, was sie, würde ich sagen, den anderen Interpretationen oder den anderen Ansätzen so ein bisschen im Ansatz voraus hat, ist, dass am Ende schon es mal so einen Moment gibt, wo sie doch auch die als clevere und smarte Frau oder als einfach aus dieser passiven Rolle, aus dieser Besessenheit, dass sie da sich ausklingt und dann doch mal so einen Funken von, ja doch, Aktivismus oder so ein Funken von Smartness einfach verkörpern kann und so nach dem Motto, mir ist bewusst, was ich jetzt tue. Und diesen Eindruck, den hatte ich zumindest in diesen kleinen Facetten bei den anderen nicht. Ändert nichts daran, dass es dann genau wieder auf dasselbe hinausläuft wie bei den anderen Verfilmungen auch. Aber ja, es geht mir wie bei vielen, also Skarsgård fand ich ja auch sehr, sehr auffällig in dem, was er gespielt hat, sie jetzt auch. Hingegen im Futter, der wirkt reichlich blass. Willem Dafoe war dann aber auch wieder so ein bisschen, der hatte so ein bisschen Spaß in seiner Rolle, aber der war auch so ein bisschen wie im Theater.
Das war wahrscheinlich vielleicht die einzige Referenz an das Expressionistische, das Spiel. Eben auch davor, ja, da habe ich überhaupt nichts Schweizerisches drin gesehen bei dieser Performance. So einen überschwänglichen und übertriebenen Schweizer habe ich noch nie gesehen, der so aus der Haut fahren kann.
Vor allen Dingen, ich finde, es fällt aber auch so ein bisschen aus dem raus, was der Film sonst so verkörpert. Sonst verkörpert er die ganze Zeit so eine Strenge, so eine Kühle. Oh, ich fand es echt, also auch anstrengende Seriosität. Und dann so ein bisschen Defoe, der das, wird nicht so weit gehen und sagen, dass er das auflockert oder so, aber der ist schon so zumindest manchmal ein kleiner Fremdkörper da drin.
Das stimmt, ja, auch mit seinem Schnaps, den er da irgendwann mal noch anbietet oder wenn er auftritt, da in seinem Zimmer sitzt und er begrüßt wird vom anderen Arzt und da schon die Staubwolken, also weil er da wahrscheinlich schon stundenlang oder vielleicht sogar tagelang sitzt und so, ja, das hatte schon so einen humoristischen Ansatz, passt aber eben so nicht in die restliche Stimmung des Films. Es hat so ein paar so kleine Ausreißer, die so ein bisschen Humor reinbringen, eben aber das dem gesamten Stimmung des Films ist halt schadet. Ja, genau, unfreiwillig natürlich, ja, genau. Jetzt haben wir sehr viel Negatives gesagt. Ich kann dann am Schluss noch sagen, was dem Film definitiv gut tut. Ich möchte aber jetzt zuerst noch dir das Wort übergeben, nochmals und mal fragen, wenn du die positiven Seiten vielleicht noch hervorheben kannst. Hat es etwas gegeben, das dir in diesem Film gefallen hat? Jetzt neben all dem Negativen, das wir schon angesprochen haben.
Ich müsste jetzt echt überlegen, wenn ich ehrlich bin. Also ich muss sagen, ich bin auch dann wirklich aus dem Kino. Es war übrigens derselbe Saal, in dem ich auch The Northman gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es daran liegt.
Ein schlechtes Omen.
Vielleicht muss ich die nächsten Eggers-Filme einfach in einem anderen Saal schauen. Fang doch gern mal an. Vielleicht kann ich dann irgendwo dann doch nochmal einsteigen. Und ich scroll nebenbei mal nochmal durch meine Notizen und guck mal, ob ich doch noch was finde, was ich jetzt wirklich so ansprechen kann.
Wahrscheinlich überlegst du jetzt schon so intensiv, weil es vielleicht vom Film selbst gar nicht wirklich viel Positives hervorzuheben gibt in sich, sondern erst, wenn man sich mit dem Film und seiner Entstehung ein bisschen beschäftigt. Ich habe ja in der Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich mich regelrecht verloren in all den Referenzen und den Mythen, die Eggers hier anspielt in diesem Film. Also was man ja von ihm weiß, dass er sich sehr intensiv mit der Recherche befasst für alle Stoffe, die er fürs Kino adaptiert. Er ist ja auch nach Norddeutschland gereist, hat dort Notizen von Murnau studiert und auch im Film selbst, was einem vielleicht im ersten Moment gar nicht so auffällt, hat es ganz viele Referenzen auch auf die Mythologie. Was ich mir da notiert habe, was ich unbedingt nachlesen wollte, war das Ganze mit dem Solomonari. Das ist ein Begriff, der mehrmals fällt. Diese rumänischen Nonnen und die Priester, die sprechen von Solomonari zum Beispiel, als Hutter da gepflegt wird, dass eben Orlok sein Solomonari ist. Ganz einfach zusammengefasst, das waren in der rumänischen Folklore Zauberer, die so zwischen Gut und Böse sich bewegten, einen Drachen ritten und das Wetter beeinflussen konnten, was natürlich so im Film selbst auch immer wieder auftaucht, zum Beispiel als Orlok dann mit dem Schiff nach Visborg reist, wie er da den Sturm aufziehen lässt. Dann die ganze Vampirmythologie am Anfang, wenn wir da diese Romas sehen, wie sie in den Wald wandern mit einer Jungfrau, die sie opfern möchten und dann ein Grab ausheben.
Ich weiß auch nicht, Entschuldigung, dass ich dir da kurz reingrätsche, ob das auch in einer modernen Version, ob da solche Bilder mitunter auch Rassismen oder Diskriminierungen, solche Darstellungen, ob die noch sein müssten, könnte man vielleicht auch noch, aber das Thema will ich jetzt nicht aufmachen, aber ist vielleicht noch so ein Punkt, den man bei einer modernen Adaption oder bei einer Neuinterpretation vielleicht noch mit aufnehmen oder mal hinterfragen kann.
Okay, ja, das ist natürlich ein Punkt, aber die Schwierigkeit ist da natürlich, wenn man die Geschichte so abbilden möchte, wie es damals Usus war, ja, dann ist natürlich die Frage, wie macht man das? Weil heute, ja, du hast recht, das kann man eigentlich nicht mehr bringen. Aber ja, zu dieser Zeit, ja, machen wir das fast lieber nicht auf. Ich fand es auf jeden Fall spannend, worauf das beruht. Weil man ja damals auch wirklich Gräber ausgehoben hat, wenn irgendwelche Krankheiten oder auch Ernten, die schlecht ausfielen, hat man ja das den sogenannten Vampiren zugeschoben und hat irgendwelche Gräber ausgehoben. Und wenn die Leichen noch nicht verwest waren, hat man sie nochmals getötet, in Anführungszeichen, und verbrannt und so. Und da sah ich so ein bisschen die Referenz da auch im Film, was sie da in den Wald gehen und diese Leiche ausgraben und mit dem Pflock durchs Herz dann noch töten. Es gäbe noch ganz viele andere Sachen, gerade auch im Zusammenhang mit der Besessenheit von Ellen, wenn von Franz da etliche Sachen da irgendwie palavert, wo man ganz viel reininterpretieren kann. Irgendwelche Engelsfiguren, die er da zur Hilfe holen möchte, damit ihr dieses Böse ausgetrieben werden kann. Gleichzeitig bezieht er sich auch auf Dämonen aus der jüdischen Mythologie. Sehr interessant und so. Also eben, ich möchte gar nicht zu sehr auf die Details eingehen, aber da kann man auf jeden Fall ganz viel herauslesen. Und da merkt man auch, dass sich Eggers doch sehr viel überlegt hat. Aber leider eben ist das kein Argument zu sagen, dass der Film dadurch besser wird, weil der Film in sich das ja wenig transportiert. Man muss sich intensiver noch mit diesem Film beschäftigen und ihn vielleicht dann im Nachgang nochmal schauen. dass man ihm vielleicht mehr abgewinnen kann als auf den ersten Blick, aber ich verstehe dich ganz gut. Ich habe ihn jetzt schon ein zweites Mal gesehen und da hat er definitiv bei mir gewonnen. Aber ja, so für sich stehend muss man wohl schon sagen, dass es dem Film nicht gelingt, das, was eigentlich vielleicht in ihm stecken würde, richtig rüberzubringen. Und das ist eigentlich das Schade daran. Ganz viel Arbeit, die da verloren geht.
Und man, also wir können es ja jetzt aber auch eigentlich klar, wenn man uns jetzt die letzte Stunde zugehört hat, wir oder insbesondere ich spreche halt auch aus einer Perspektive heraus, die natürlich erstens mit dem Nosferatu von Murnau, also auch mit dem Nosferatu von Herzog, wirklich etwas anfangen können, also wirklich viel anfangen können. Und die jetzt auch, oder ich jetzt auch jemand bin, der eben sehr, sehr viel Filme sieht und sehr viele Verarbeitungen von bestimmten Motiven, von bestimmten Themen sieht, mitbekommt und da einfach sowas sein kann, dass wenn so ein Film wie dieser Nosferatu kommt, dass das natürlich ein ganz anderer Blick von mir ist, als wenn jemand wirklich diesen Film einfach mal im Kino mitnimmt oder als einen von drei Kinofilmen im Jahr sieht oder der noch nie mit der Nosferatu-Materie irgendwie in Berührung gekommen ist oder der noch nie einen Dracula-Film gesehen hat oder etwas. Das ist natürlich immer noch was anderes und ich glaube Eggers auch schon, dass da sicherlich noch mehr drin steht. Der hat ja auch schon in The Northman und auch bei seinen frühen Filmen gezeigt, wie viel er da immer mit reinsteckt oder wie viel er darin verarbeiten oder mit reinzubringen versucht. Aber es ist ihm für mich bei The Northman schon nicht so richtig gelungen und bei Nosferatu nun halt leider auch nicht.
Es ist wahrscheinlich wirklich das, dass man halt sich neben dem, dass man den Film einfach so schauen kann, sich halt wirklich noch damit befassen muss intensiv, um wirklich zu verstehen, was da eigentlich alles drinsteckt. Und da ist natürlich jetzt die Frage, darf ein Film das oder muss ein Film für sich stehen können?
Aus meiner Sicht darf ein Film das sehr gerne. Also ein Film muss mir nicht alles erklären oder mir nicht alles zeigen, dass ich den Film oder nicht alle von seinen Facetten, meinetwegen auch beim ersten Mal, zeigen. Aber er muss sich, es reicht halt auch nicht, also ja, weiß ich nicht, diese Dinge dann zu benennen, weiß ich nicht, ob das reicht oder sich dann wirklich damit zu beschäftigen. Steckt ja in den meisten Filmen, steckt ja diese Arbeit, die dahinter steckt, die können wir ja meist als Konsumenten dann gar nicht richtig einschätzen. Aber es, ja, ich weiß es nicht. Also diese, für mich muss ich in speziell jetzt gesprochen auf diesen Film Nosferatu und er legt es auch ein bisschen drauf an, es sich vergleichen mit den anderen Interpretationen, die auch sehr viel mehr Details noch bergen, als wir sie hier je ansprechen könnten, die aber einfach für mich letztlich mehr, viel mehr rausgeholt haben als er.
Da empfehle ich übrigens den Regiekommentar zu Herzogs Version, habe ich mir jetzt auch angeschaut. Da erfährt man dann auch ganz viel, was da eigentlich alles drinsteckt. Und so etwas Ähnliches würde ich mir wahrscheinlich bei Eggers auch wünschen, weil da steckt wirklich sehr viel drin, was man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht. Aber eben, wenn man so hört, wie jetzt du zum Beispiel zum Film stehst, die Motivation wahrscheinlich auch nicht unbedingt groß ist, den Film nochmal zu schauen.
Nee, tatsächlich nicht. Also dann wirklich lieber nochmal, da muss ich jetzt das Klischeebild bedienen, was ich offensichtlich oder was du am Anfang angesprochen hast, dann lieber nochmal Murnau oder Herzog. Oder den, wie hieß der, Shadow of the Vampire?
Genau, den würde ich dir sehr ans Herz legen.
Den ich ja noch nicht gesehen habe. Ja, den, der ist auf jeden Fall notiert. Da glaube ich, schaue ich am ehesten nochmal rein.
Ja gut, wir müssen jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir, also ich kann auf jeden Fall sagen, eben ich bin dem Film vielleicht etwas positiver oder stehe ich dem Film etwas positiver gegenüber. Ich muss sagen, nach der Erstsichtung ist es mir genauso gegangen wie dir. Ich konnte zwar relativ optisch viel, dem Film viel abgewinnen, aber vielleicht auch, weil ich genau das erwartet habe und das haben wollte, war ich ihm vielleicht auch ein bisschen gnädiger gestimmt, als wenn ich da etwas nüchterner reingegangen wäre. Aber eben durch die Länge und die Geschichte, die er erzählt, an sich wäre mein Fazit ähnlich ausgefallen wie bei dir. Jetzt mit der intensiveren Beschäftigung ist er noch ein bisschen gewachsen, aber eben, das kann man natürlich nicht voraussetzen, vor allem nicht von Leuten, die eben einfach einmal ins Kino gehen und dann gut so ist. Es soll ja auch noch eine Extended-Version geben, dann auf Blu-ray. Da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen gespannt drauf, ob da vielleicht dann doch noch mehr drin steckt. Aber ja, wir werden sehen. Dein Kinojahr hat in dem Sinne jetzt, wenn man es auf Nosferatu beschränkt, jetzt nicht so wahnsinnig erfreulich gestartet. Was gibt's denn noch in diesem Jahr Filmen, denen du entgegenfieberst? Du hast ja am Anfang schon gesagt, du warst schon ein bisschen ernüchterter, was Eggers angeht. Vielleicht auch nicht gerade einer der Top 5 Filme, die du erwartet hast dieses Jahr. Was wäre da sonst noch so bei dir, das vielleicht etwas mehr Vorfreude auslöst?
Also ich freue mich zum Beispiel auf Caught by the Tides. Das ist ein chinesischer Spielfilm von Jia Zhange, dessen Filme ich die letzten Jahre schon sehr viel verfolgt habe und dessen neuer Film, also dieser Caught by the Tides, jetzt bei uns hoffentlich auch wirklich in den deutschen Kinos startet. Das ist sowas, auf was ich mich freue. Ansonsten, muss ich mal jetzt überlegen, ob ich noch so, also größere Filme auf dem Schirm habe. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du schon definitiv was, was dich in Vorfreude versetzt?
Also bei mir war halt jetzt dieser Nosferatu wirklich ziemlich weit oben auf der Liste. Was ich noch, der ist zwar schon angelaufen, Ende 24, habe ich aber bisher noch nicht gesehen, von Adam Elliott, Memoir of a Snail. Das ist ein Animationsfilm, also Stop Motion. Und sonst, ja, das ist natürlich jetzt gerade das Ding, so unvorbereitet. Mache ich ja bei
ja,
mir
ja,
auch.
Ich guck ja, jetzt ja, auch gerade nochmal durch die.
Aber auf jeden Fall, deine klingt schon mal spannend. Von dem habe ich bisher noch nichts gehört.
Ja, ich schaue auch meist viel erstmal, was so auch während des Jahres auf Filmfestivals oder so besprochen wird. Ich bin wahrscheinlich auch diesen Februar wieder in Berlin, wo ich ein bisschen was auf der Berlinale oder so schaue oder von anderen Sachen, wo ich es dann eher über Umwege mitbekomme, was da gerade so was interessant klingt. Es gibt noch zum Beispiel noch diesen Flow, diesen Animationsfilm, ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast, dieser stumme Animationsfilm mit dieser Katze, da bin ich auch so ein bisschen gespannt drauf. Ich bin vorsichtig gespannt auf Mickey 17 von Bong Joon-ho, also von dem Parasite-Regisseur.
Robert Pattinson,
genau. Ich habe jetzt auch mal so eine Liste aufgemacht, wo noch was steht, weil ich auch nicht mehr alles da so im Kopf hatte, aber ich scroll gerade so ein bisschen runter, ja.
Ja, The Brutalist ist natürlich auch einer, den ich gerne sehen möchte, der auch gehandelt wird als großer Oscar-Kandidat. Der ist ja bei uns auch noch nicht angelaufen. Dann September 5, der läuft ja auch, oder seit letzter Woche, den habe ich auch noch nicht gesehen, würde mich auch sehr interessieren, der ja den Terroranschlag an den Olympischen Spielen in München damals in den 70ern thematisiert. Das wären noch so Filme, die ich gerne sehen würde. Sonst habe ich gar nicht mehr so viel. Also so was die Blockbuster-Riege angeht, da habe ich dieses Jahr nicht so viel Vorfreude mehr. Schau mal so ein bisschen, was da noch so alles kommt.
Was genau, ja, was da noch manchmal, also ich bin auch manchmal dann überrascht, dass, ach so, das kommt dieses Jahr noch oder das soll noch kommen. Andersrum ging es mir auch, letztes Jahr war es so, ich habe dann auf das Kinojahr zurückgerechnet und dann, ach ja, Dune 2 war auch letztes Jahr, okay, irgendwie fühlt sich das schon.
Ja, den habe ich eben auch irgendwie schon früher verortet, keine Ahnung, da war ich auch erstaunt, dass der letztes Jahr gekommen ist, genau. Ja, und was ich auch noch spannend finde, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ich weiß auch gar nicht, ob der wirklich kommt. Es soll eine Neuverfilmung geben von Momo, von Michael Ende.
Stimmt, da habe ich auch gehört, ja.
Aber dazu ist noch praktisch nichts bekannt, aber da bin ich sehr gespannt drauf, ob das was wird.
Ich meine, es gab jetzt mal ein Bild und ich meine, es ist ja dann auch von den Produzenten von hier, die Jim Knopf-Filme auch neu aufgelegt haben.
Ja gut, da bin ich aber eher skeptisch, muss ich ehrlich sagen, weil die ja schon ziemlich so auf Unterhaltung getrimmt waren und in Momo steckt der halt doch noch so ein bisschen mehr drin als so in einem Jim Knopf. Also soll jetzt nichts gegen Jim Knopf, aber...
Ja, aber dann würde ich mir angesichts der Macherin da wahrscheinlich nicht allzu große Hoffnung machen. Ich glaube dann doch eher, dass es in die Richtung seichtes Familienkino geht. Jetzt muss ich nochmal gucken, wann kommt denn der Frankenstein? Ist ja schon für dieses Jahr, es kommt doch auch diese neue Frankenstein-Verfilmung.
Ist das der mit, ach, wie heißt der jetzt? Der das Monster spielen soll, genau, von Guillermo del Toro inszeniert und der Jacob El Rhodey oder so heißt der, glaube ich, der das Monster spielen soll. Da habe ich mich auch, also das Monster, die Kreatur, da habe ich mich auch gefragt. Der sieht für mich ein bisschen zu gut aus. Da bin ich sehr gespannt, aber eben, ich will natürlich nicht schon im Vorfeld da herumschnöden. Man weiß ja mittlerweile, dass da ziemlich viel passieren kann. Auch in der Maske, aber ja, da bin ich sehr gespannt, wie der wird.
Ja, ja. Und ich glaube, in dem Zuge soll ja auch die Braut, Frankensteins Braut nochmal, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht, weiß nicht, ob es realistisch, wobei ich sehe hier gerade, dass Frankensteins Braut wohl sogar vielleicht einen Kinostart im Herbst hat, aber da baue ich mal noch nicht drauf, das kann sich ja dann auch noch ganz schnell ändern.
Ja, da haben wir schon ein paar Sachen auf unserer Liste. Ja, was natürlich auch noch sein muss, ich habe es am Anfang schon kurz angesprochen, wer mehr von dir erfahren möchte, lieber Paul, neben deiner fundierten Kritik jetzt zu Nosferatu, wo kann man von dir lesen?
Schriftlich schreibe ich. Einige Filme habe ich auf Movie Break geschrieben, wo also auch die Kollegen Stu und Kühne unterwegs sind. Und momentan aber sehr viel aktiver schreibe ich bei einer kleinen Filmredaktion, die heißt Riks Filmkritiken, R-I-C-K-S Filmkritiken. Das ist eine relativ kleine Redaktion, aber auch mit einem breiten Spielraum an Rezensionen oder mit einem breiten Fundus an Rezensionen, wo viele oder wo eine Handvoll eigentlich RedakteurInnen da mitschreiben und zu ganz unterschiedlichsten Filmen auch viel Festivalbeiträge und kleinere Sachen, auch mal ein Blockbuster, und da bin ich zurzeit vermehrt zu finden.
Ja, und das wird natürlich bei uns verlinkt, damit ihr den Weg ganz einfach findet.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Ja, Paul, ich danke dir vielmals, dass du Wort gehalten hast und da dabei warst. Es war wirklich sehr interessant, mit dir darüber zu sprechen. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen, um über Nosferatu zu sprechen. War ja jetzt doch noch ergiebiger, als ich gedacht habe. So nach einer halben Stunde habe ich gedacht, gibt es überhaupt noch was zu sagen? Aber wir haben jetzt doch etwas mehr als eine Stunde geschafft. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann wieder mal hören auf diesem Kanal oder irgendwo sonst in der Podcast-Welt.
Sehr, sehr gern. Hat mich sehr gefreut. War ein sehr schönes Gespräch.
Und jetzt verabschiede ich mich von dir, und zwar mit einem Zitat, dem Schlusszitat aus dem ersten Nosferatu. Und das Wunder sei der Wahrheit noch bezeugt. Zur selben Stunde hörte das große Sterben auf, und wie vor den siegreichen Strahlen der lebendigen Sonne war der Schatten des toten Vogels verweht.
In diesem Moment machen wir eine Pause und laden Sie, die Zuschauer, ein, sich uns, den Filmemachern, anzuschließen bei Finde den Fisch.
Ich frage mich, wo dieser Fisch hingegangen ist.
Du hast ihn so sehr geliebt. Du hast ihn umsorgt wie einen Sohn.
Und er ging dorthin, wo auch ich hinging. Immerfort.
Und da bin ich gleich nochmal. Ich musste jetzt das Ganze ein bisschen abkürzen. Die Bezüge, die ich eigentlich noch herstellen wollte, die ganze Recherche, die Eggers betrieben hat für seinen Film. Und ich denke, ich muss da doch noch genauer drauf eingehen, weil ich das ja extra vorbereitet habe. Ich wollte aber den lieben Paul nicht noch länger aufhalten, weshalb ich jetzt mich entschieden habe, dies jetzt noch hier quasi als Bonus an die Folge anzuhängen. Also sage ich jetzt mal die wichtigsten Referenzen in diesem Nosferatu-Film. Und das stammt nicht nur von mir, diese Recherche, sondern ich habe da einen Artikel zu Rate gezogen auf der Plattform Reddit. Das ist so eine Art News-Plattform, auf der registrierte Nutzerinnen und Nutzer Artikel schreiben können. Und da habe ich eben auch einen Artikel zu Nosferatu gefunden. Und ich möchte da gleich noch einhängen zu diesen Solomonari, die ich vorhin angesprochen habe in der Podcast-Folge. Wie gesagt, ist eine rumänische Folklore, beschreibt Zauberer, die sich zwischen Gut und Böse bewegen, die auf Drachen geritten sein sollen und das Wetter beeinflusst haben. Und der Name von denen stammt tatsächlich von König Salomon. Der Legende nach soll Gott ihm Macht verliehen haben, dass er Dämonen kontrollieren konnte. Und daraus sind dann eben die Solomonari entstanden, abgeleitet daraus eben, dass sie Drachen und das Wetter kontrollieren konnten. Normalerweise waren die groß und rothaarig, was natürlich nicht ganz auf Orlok passt. Der ist zwar groß, aber roh von roten Haaren ist da nicht mehr viel zu sehen. Rein optisch, der hat noch so ein paar Haarfetzen auf dem Kopf, aber eben, ja, ursprünglich waren diese Solomonari groß und rothaarig. Sie dienten dem Teufel, laut der Legende. Und was ich spannend fand, falls nicht, dann sah man sie um Almosen betteln. Also es waren die Bettler auf der Straße. Also da drücken so die Vorbehalte, die man diesen Leuten gegenüber hatte, diesen Bettlern ein bisschen durch. Sie befinden sich im Grenzbereich zwischen dem Göttlichen und dem Profanen. Sie wurden einerseits respektiert, aber auch gefürchtet. Und zur Besänftigung dieser Solomonari wurden in rumänischen Dörfern Rituale und Zauber durchgeführt. Sie sehen wir zum Beispiel ja auch in diesem Film die Jungfrau, die geopfert wird, die nackte Jungfrau. Das stammt zwar schon aus einer älteren Tradition, aber im Film wird darauf Bezug genommen. So viel zu den Solomonari. Dann haben wir natürlich die berühmt-berüchtigten Kreuze, die in praktisch jeder Vampirgeschichte irgendwie Verwendung finden. Da möchte ich gar nicht mehr drauf eingehen. Exhumierung, Engel und Dämonen haben einen wichtigen Stellenwert in Eggers Nosferatu. Dann gibt es natürlich weitere ganz viele christliche Bezüge oder Bezüge zum christlichen Glauben in Nosferatu, gerade im Zusammenhang mit der Besessenheit von Ellen. Ich habe es vorhin auch kurz angesprochen. Vor allem in den Beschwörungen von Professor Albin Eberhard von Franz hören wir immer wieder Namen von Engeln, Dämonen, wie er diese heraufbeschwören möchte, um gegen das Böse und Dämonische vorzugehen. In diesem Zusammenhang fällt auch das Tetragrammaton. Das ist der vierbuchstabige Name Gottes, der soll helfen, das Böse zu vertreiben und die göttliche Ordnung wiederherzustellen. Dann, wie gesagt, fallen Namen von Engelsfiguren. Chamuel hört man, das wäre der Engel der göttlichen Gerechtigkeit und der Stärke. Haniel, Engel der Gnade, der Intuition und der Mondenergie. Und Zadkiel, Engel der Gnade, Vergebung und des göttlichen Mitgefühls. Alles Engel, wie ihr vielleicht hört, die weniger bekannt sind. Der Verfasser des Reddit-Artikels, auf den ich mich hier vor allem beziehe, spekuliert, dass Eggers die explizit gewählt hat, weil sie nicht aus gängigen christlichen Texten stammen, sondern aus kabbalistischen, mystischen Traditionen, also vor allem in der jüdischen Mythologie verankert sind. Weiter zurückliegen auch als diese christlichen Texte mit den Engeln, den bekannten Michael, Gabriel und wie sie alle heißen. Und der Verfasser des Reddit-Textes vermutet, dass es gegen Orlok eben nicht hilft, wenn man sich einfach auf konventionelle religiöse Mittel besinnt, sondern es bedarf eben älteren, verborgenen Ausgeburten der Spiritualität. Zadkiel, also der Engel Zadkiel, ist zudem spannend, weil zu ihm der archetypische Gedanke des sich selbst Aufopferns passt, was Ellen ja im Endeffekt macht. Wir haben vorhin in der Filmbesprechung darüber gesprochen. Sie opfert sich am Ende, damit die anderen überleben können. Also ihr persönlicher Verlust führt zur kollektiven Erlösung. Ich habe es aber auch gesagt, dass sich von Franz nicht nur auf Engel bezieht, sondern eben gleichzeitig auf Dämonen. Das kann ein Zeichen sein für seine Verzweiflung, um gegen das Böse in Person von Orlok vorgehen zu können. Es kann aber auch ein Hinweis sein auf die Ausgewogenheit, dass man sich eben auf das Gute wie auch das Böse bezieht. Er nennt dann Namen von Dämonen wie Eligos, das wäre der Meister der Kriegsführung, sehr zukünftige Ereignisse, Enthüller von Geheimnissen, dann Orabas, Dämon des Schutzes und der Wahrheit und ein ganz wichtiger, der in diesem Zusammenhang genannt werden muss, der Name, der auch fällt, Asmodeus, der stammt ebenfalls aus der jüdischen Mythologie, ist einer der berüchtigsten Dämonen in dieser Mythologie, repräsentiert Lust, Chaos, Zerstörung, Verseuchung, Verfall und unerbittliches Verlangen, Besessenheit und Verdorbenheit der Seele. Und da hört ihr es schon raus, passt natürlich perfekt zu Orlok, der diese Ellen im Griff haben möchte, sie besitzen möchte. Asmodeus bezieht sich auch auf die verderblichen und verführerischen Fähigkeiten Orloks. Und mit der Aufrufung dieses Dämons spielt von Franz ein bisschen mit dem Feuer und zeigt eben, dass Orlok nicht ein reiner Vampir Nosferatu ist, sondern dass da sehr viel mehr drin steckt in dieser Figur, diesem Orlok, als nur das, der reine Vampirismus. Und dass er sich eben nicht nur von Blut der Lebenden ernährt, um zu überleben, von diesem Lebenssaft, sondern sich auch ernährt von der körperlichen und geistigen Schwäche seiner Opfer. Dann etwas, worauf ich mich auch noch beziehen möchte, ist etwas, das wir vorhin in der Diskussion ebenfalls besprochen haben, dass von Franz und Ellen vereinbaren, dass sich Ellen opfern muss, damit Orlok besiegt werden kann. Und von Franz bezieht sich da auf die Priesterin Isis, also dieser Name wird von ihm noch genannt. Das ist die Göttin aus der ägyptischen Mythologie, die Göttin der Geburt, der Wiedergeburt und der Magie. Später wurde sie dann auch zur Herrin der Unterwelt und sie wird auch als Schutzherrin und Bewacherin aller Wesen beschrieben, die leiden oder von großen Sorgen geplagt werden. Und sie sollte alle Dämonen abwehren, die Menschen versuchten und in die Irre führen wollten. Und hier haben wir also den expliziten Bezug zu Nosferatu, weil das ja perfekt passt, die Isis, die eben diesen Dämon abwehren muss. Ellen wird aber noch auf eine dritte Art und Weise bezeichnet, dieses Mal von Nock, also der Immobilienmakler, für den ihr Mann, also Ellens Mann Thomas Hutter, arbeitet. Der nennt sie nämlich eine Sylphe. Und die Sylphe ist einer von vier Elementargeistern, an die der Arzt, Alchemist und Renaissance-Philosophe Paracelsus geglaubt hat. Dieser Name fällt im Film auch ein paar Mal. Es gibt ja insgesamt vier Elementargeister, natürlich für jedes Element einen. Wir haben die Gnomen, die für die Erde stehen, die Undinen, die für das Wasser stehen, die Salamander für das Feuer und eben die Sylphen für die Luft. Und was Nock damit sagen möchte, dass er Ellen als Sylphe bezeichnet, ist, dass sie ein Wesen sein muss, das schwer fassbar ist und ätherisch, was bedeutet, dass sie fähig ist, zwischen den Welten zu wechseln und sich so an einer Schwelle befindet, also ein Grenzwesen ist auf der Seite der Lebenden. Als Gegenstück hierzu haben wir Orlok, der sich mehr auf der Seite des Todes befindet und deshalb ist es Ellens Schicksal, sich ihm stellen zu müssen, was wir dann im Film ja gegen Ende auch ganz schön sehen. Dann gibt es noch weitere Bezüge, das Feuer zum Beispiel als alchemistisches Symbol für die Reinigung. Wir haben da auch eine Szene, in der von Franz Orloks Unterschlupf anzündet, damit er dort nicht zurückkehren kann, was dann eben so als Symbol für diese Reinigung gesehen werden kann. Dann haben wir die Offenbarung, die ebenfalls eine Rolle spielt. Der Apostel Johannes, der eine Vision hatte, eines Tieres, das aus dem Meer auftaucht und für Chaos tot und das Ende der Tage steht. Das passt ja zu Orlok. Er kommt ja übers Meer von Transsilvanien her nach Wisborg. Ob dieser Wasserweg überhaupt Sinn macht, das sei mal dahingestellt. Das wird ja als eine der großen Logiklücken angeführt, dass Transsilvania gar keinen Meerzugang besitzt und um so nach Deutschland zu kommen, viel länger dauern würde als der Weg übers Land. Aber das sei mal dahingestellt. Wir haben die Vampire in diesem Film als Manifestation der göttlichen Strafe, wo man auch die Parallelen sieht eben zum Ursprungsmaterial, worauf Nosferatu basiert. Dracula, also Vlad Tepes, wird ja explizit von Gott bestraft und zum Vampir gemacht. Es gäbe noch ganz viele weitere Bezüge, die könnt ihr auch nachlesen in diesem Reddit-Artikel, den ich hier zitiert habe. Ihr findet den Link dazu natürlich auch hier in den Shownotes. Ja, und wie ich vorhin schon gesagt habe, je mehr ich mich mit dieser Mythologie beschäftige, mit den Bezügen, die Eggers herstellt, umso mehr gefällt mir dieser Film. Aber eben, da bleibt natürlich am Ende die Frage, soll ein Film das oder sollte er nicht für sich alleine stehen können? Diese Frage, die gebe ich jetzt euch mit auf den Weg. Ihr könnt da ja selber entscheiden, was ihr davon haltet. So, und jetzt wechsle ich wieder auf Schweizerdeutsch, um mich verabschieden von euch. Es war wieder eine sehr intensive Auseinandersetzung jetzt mit dem ganzen Nosferatu-Vampir-Zeugs und so. Also hat mir sehr Spass gemacht und ich habe gefunden, Paul hat da einen coolen Mehrwert geliefert mit seinen fundierten Aussagen, die er gemacht hat. Also ich habe das Gefühl, man merkt schon, dass der Typ Ahnung hat von dem, was er erzählt. Ich an dieser Stelle wünsche euch jetzt eine gute Erholung nach dieser wieder sehr langen Folge und all den Informationen, die ihr mit auf den Weg habt bekommen. Ich hoffe, ihr wisst etwas damit zu anfangen und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn hier auf dem Filmsünder-Kanal etwas passiert.
Okay, that's a wrap.